Und jetzt alle zusammen. Ba, 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 ba. Es hört sich scheiße an, aber egal. Leute, herzlich willkommen zum Star Trek Podcast.
Was ist eben passiert?
Es sollte Star Wars sein.
Ah.
Es sollte Star Wars sein. Einfacher wäre es
Mir
vielleicht.
haben die Kazus gefehlt, so ein bisschen, muss ich zugeben.
Stimmt. Tatsächlich hatte ich vorher noch überlegt, einfach nur das Mandalorian-Theme zu summen, das im Prinzip einfach nur dieses Dü-dü-dü-dü ist. Und das einfach eine Minute lang durch als Intro.
Fände ich auch schön. Also, ich würde es dir auch zutrauen.
Er versucht's. Cotta
Ich krieg's
versucht's.
nicht so richtig. Ich krieg's mit den Händen nicht so hin, ne? Man kann ja die Eule machen mit, wenn man die Hände ineinander klappt und dann oben in die Daumen reinbläst, dann. Genau.
Also
Mit
jetzt
einem Gaming-Headset funktioniert das noch tausendfach besser.
sind meine Hände nass.
Gut,
Ist das
gut,
richtig?
gut.
Genau so sollte es sein. Eigentlich ging es mir nur darum, dich zu benetzen.
Ich bin.
Mit deines eigenen Mundes Saft.
Ich bin voll. So, Leute, bitte. Fabian,
Okay.
Anmod, jetzt.
Ja, dann hau ich mal raus. Bota Danolia und Chowabasso, wie mein Spirit Animal Jabba da hat sagen würde. Und damit herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von Die Buben Bingen. Und ihr habt jetzt vielleicht schon an Kids Sangeskünsten gehört oder an der Episode gelesen. Es geht heute um Star Wars. Hey! Und zwar um
Hey.
The Mandalorian, um genau zu sein. Wir haben uns pünktlich zum Release der zweiten Staffel nochmal, beziehungsweise zum ersten Mal die erste Staffel angeguckt und wollten ein bisschen schnacken. Eindrücke, Beobachtungen, Theorien, Likes, Dislikes, was gut ist und
Ja,
ja, hauptsächlich was gut ist.
Dislikes glaube ich eher weniger. Wenn Dislikes mit dabei wären, dann würden wir heute den Nenad mit begrüßen. Der ist aber nicht dabei. Da aber jetzt hier der Fabian und ich relativ passioniert sind, was dieses Thema angeht, habe ich mir gedacht, hey, ich schau doch mal in meiner Bubble, da gibt's doch mindestens einen, der genauso passioniert ist, was Star Wars angeht. Und ja, deswegen haben wir ihn mit eingeladen.
Wunderschönen guten Abend, mein Name ist Kotaro Dürr. Ich moderiere bei einem bundesweiten hörbaren Radiosender und mag Star Wars.
Außerdem hat er ein Audio-Setup, das wahrscheinlich dreimal so viel wert ist wie unseres zusammengelegt. Aber voll
Es
gut.
ist im Schweiße meines Angesichts teuer daherverdient und findet Verwendung.
Ja, also Cotta, schön, dass du da bist auf jeden Fall. Wir freuen
Hi.
uns und nee, also Cotta, wir zwei, wir kennen uns ja schon ein gutes Weilchen und
Wir waren sehr häufig sehr betrunken zusammen, das
das
verbindet.
verbindet und irgendwann mal kommt in diesen trunkenen Zustand dann auch. Kennst du Star Wars? Geil, oder? Und dann war ich mal bei dir zu Hause und du hast tatsächlich ein Lichtschwert daheim stehen und ziemlich viel
Ja.
Star Wars Memorabilia. Memorabilia, genau.
Ich habe eine Menge Scheiß zu Hause
Das ist
rumstehen. Du
geil.
kannst es einfach benennen als das, was es ist, aber ich mag Star Wars und ich hege große Sympathien zu einem Riesenuniversum, welches in den letzten Jahren ja einen völlig geisteskranken Output hatte.
Nicht immer zum
Und
Guten.
genau das ist es. Die Qualitätsunterschiede sind merklich gewesen. Es sind einfach die Denkprozesse und wie soll man sagen, es ist einfach merklich gewesen, dass da eine Menge Interessen bei gewesen sind in den letzten Jahren, was häufig halt mal dazu geführt hat, dass das Ergebnis kontrovers war und nicht alle damit zufrieden waren. Trotzdem sage ich, sie kriegen es nach wie vor hin, mittels Disney Money kranke Scheiße rauszuhauen, die mit neue Highlights setzt für ein Universum, was ja von der Main Story her fürs Erste auserzählt zu sein scheint. Nichtsdestotrotz in seinen Nebenarmen einfach so viel Stoff und so viele kleine Nebenschauplätze mittlerweile bereithält, dass man ein Smorgasbord an verschiedensten Geschichten erzählen kann für alle Altersgruppen. Und eben auch eine Desperado-Geschichte aufziehen kann, wie sie eben Mandalorian geworden ist. Und ich behaupte, um mal einen Punkt zu setzen, einen kontroversen, Mandalorian ist das beste ist der beste Star Wars Output der letzten Jahre.
So, damit hätte eigentlich der Kotter schon alles gesagt. Danke, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf unseren generellen sozialen Medien Kanälen. Also, macht's gut. Nein, natürlich nicht. Aber doch, du hast das.
Dein Job wäre jetzt zu sagen, na wirklich, ist das wirklich so gut? Kit, nimm bitte deine Aufgabe auch ein bisschen ernst. Hallo, ich habe mich nicht umsonst hier aus meiner Vorbereitung für die Nachtschicht hier rausgezogen. Ja, also.
Ist schon gut, dass wir den Kotter eingeladen haben. Er hat sich sogar vorbereitet. Wunderbar. Nein, nee, tatsächlich sitzen hier drei Mandalorian-Enthusiasten, die auch wirklich das, ich finde es auch mega, mega geil. Also ich weiß jetzt gar nicht, wann das schon angekündigt wurde damals, vor wie vielen Jahren. Also ich glaube, das war schon 2017 oder so, und dass sie halt hier schon Jon Favreau, seinesgleichen kennt man aus dem Film Chef und vielleicht auch so einen anderen kleinen Film,
wow.
So ein Indie-Film, der Iron Gast. Man heißt, wo er Happy Hogan spielt.
Seinen Gastauftritten bei Hot Wings und so.
Ja, genau.
Und bei Friends als Pete Becker, als UFC-fightender Milliardär.
Nein.
Doch, als Freund von Monica. Ich glaube, erste oder zweite Staffel, ziemlich am Anfang.
Oh mein Gott.
Ich liebe schon alles, was hier passiert.
es ist a Hot Mess, aber es ist wunderbar. Nee, aber tatsächlich 2017 kam da, glaube ich, schon die Idee rauf, beziehungsweise der Pitch an hier Kathleen Kennedy, die ja hier Lucasfilms betreut, führt. Und ja, geil einfach. Also muss ich echt sagen. Und deswegen, wir dachten uns, wir machen das jetzt hier für die zweite Staffel, die da, wenn ihr das hört, jetzt schon zumindest in der ersten Folge rauskommt oder draußen ist. Und ja, generell hätte ich jetzt mal gesagt, wir reden einfach mal kurz darüber, wieso Star Wars. Fabian, warum Star Wars?
Puh, warum nicht? Nee, also Star Wars... Oh, das ist schwierig. Ich kann das echt nicht wirklich in Worte fassen. Ich war schon immer fasziniert davon. Und so richtig gehypt war ich aber tatsächlich erst so seit 2014, 2015, wo dann so die ersten Bilder zu Episode 7 tatsächlich waren und auch die Ankündigung rauskam.
Es war eine schöne Zeit.
Da ist der Hype bei mir erst so losgegangen. Weil ich kann mich erinnern, ich war bei Episode 3 damals im Kino, im Freilichtkino. Das war der einzige Film, den ich bis dato im Kino gesehen hatte. Klar, weil für die Alten war ich logischerweise zu jung. Und Episode 1 und 2 ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Episode 1, da war ich 7, da war es auch noch nicht so wirklich mein Thema. Man hatte vielleicht die Filme schon mal irgendwie gesehen im Fernsehen und konnte sich daran erinnern. Und mit Episode 3 habe ich dann einen Film gesehen, wo ich nichts gerafft habe, weil ich Episode 1 und 2 logischerweise nicht gesehen habe. Und dann hat es aber mir so angefangen, dass ich Lust hatte, mich mehr mit dem Ganzen zu beschäftigen, dann auch mal alle Filme angeguckt habe und mich in diese Welt so ein bisschen verliebt habe. Weil es einfach schöne Filme sind, zum Großteil. Und ja, mit Episode 7 war es dann wirklich so, da war es um mich geschehen. Ich war komplett im Hype, mich hat alles abgeholt. Ich hatte Bock auf alles, was damit zu tun hatte. Ich habe mir so viel dumme Scheiße gekauft. Ich habe Star Wars Cornflakes-Packungen noch im Keller stehen, weil die sind bestimmt mal mega viel wert.
Na klar.
Ja, das sage ich mir immer, wenn ich irgendwelches Zeugs kaufe. Deshalb kaufe ich mir auch immer so viel Zeugs. Ich habe übrigens auch ein Lichtschwert. Ich habe das von Kylo Ren. Weil ich finde, Kylo Ren ist so ein bisschen Liebe. Und ja, alles geil. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Animated Series bisher ein bisschen vernachlässigt habe. Also sowohl Clone Wars als auch Rebels. Habe jetzt aber nach Mando vor, mir das doch mal anzugucken. Und hab Bock auf Staffel 2 von Mando, weil Staffel 1... Ich habe mir lange Zeit gelassen. Ich habe es tatsächlich erst vor 2 Wochen sowas angefangen. Ich
habe
keine Ahnung, warum. Ich weiß es nicht. Ich habe mir damals, was war es, im März, glaube ich, dann auch direkt Disney Plus geholt und habe gesagt, ich gucke mir jetzt Mandalorian an. Ja und nee, irgendwie nicht. Dann habe ich erst angefangen, mir alle Disney-Klassiker anzugucken. Und dann war ich irgendwie übersättigt von Disney Plus und habe es bis vor 2 Wochen tatsächlich nicht mehr aufgemacht, wo ich dann dachte, hey, Mandalorian Staffel 2, alle sagen, das ist gut, schau es doch mal an. Und ja, es ist gut.
Das finde ich ja jetzt echt krass.
Sehr gut.
Ich
weiß nicht, was mich da geritten hat. Keine Ahnung, warum ich so lange gebraucht habe, um mir das anzugucken.
Bei mir war das genau andersrum. Ich habe praktisch Disney Plus nur wegen Mandalorian und habe dann vergessen zu kündigen. Und jetzt habe ich es immer noch. Naja, it happens, aber...
Ja gut, du hast ja das geholt.
Ja, das passt. Also das geht dann schon. Also das war auch super und ja... Disney Plus kann man von halten, was man will. Ich finde es eigentlich ganz cool, da immer mal wieder so den einen oder anderen Disney-Film nochmal reinzuhauen. Und natürlich das ganze Star Wars-Zeug. Rebels ist da ja auch mittlerweile drauf, ne? Also Clone Wars war es ja bis vor, ich glaube, das war auf Netflix bis letztes Jahr oder so.
Ja, da kam jetzt auch die letzte Staffel raus, die sechste und letzte Staffel.
Die ja mal wahnsinnig gehypt wurde. Wahnsinnig
gehypt. Ja, aber irgendwie alles, noch keinen Bezug dazu, aber ich habe es wirklich fest vorgenommen.
Ja, sehr gut. Dann schauen wir doch mal. Kotta ist sich nicht sicher, welchen Hintergrund er benutzen möchte. Wir sind gerade hier in der Kameraschalte mit dabei, dass wir unsere tatsächlichen Reaktionen teilen können miteinander. Und
ich verstehe einfach nicht, wieso ich das Bild nicht richtig herum. Ich sitze im Bild rechts und ich will einfach für den Hintergrund eine Figur auf die linke Seite haben. Hab dafür gerade extra, während ihr euch von euren ersten Star Wars Erlebnissen und Cornflakes-Packungen erzählt habt, das Bild gedreht in Paint, den Screenshot dann quasi nur so abgespeichert und er dreht es immer noch im Original. Also quasi die Figur ist hinter meinem Kopf. Es ist vollkommener
Das tut mir leid.
Star Wars kenne ich von ProSieben.
Ja, Mann. Ja, Mann.
Aufgewachsen in den 90ern mit regelmäßigen Screenings von der Originaltrilogie auf Pro7. Daher eine gewisse Grundfaszination. Ich meine, dass meine zweite Bezugsquelle sofort Videospiele waren. Nämlich die ganze Reihe die ganze Jedi Knight-Reihe eigentlich, jetzt mal vom indizierten ersten Teil Dark Forces abgesehen. Ich war ab dem ersten Teil mit Kyle Katarn am Start.
Nice.
Hab das bei einem Freund sehr intensiv gespielt und dann Jedi, ne? Also Jedi Knight 2, Jedi
Academy.
Knight Academy. Academy ist so schweinegut, die Art und Weise, wie du in Jedi Knight Academy mit Laserschwertern kämpfen kannst, lässt sich immer noch gut sehen im Vergleich zu Fallen Order.
Vor allem, wenn man die Dismemberment-Mod drin hat, der dann tatsächlich dann Laserschwerter das tun, was sie tun, und zwar Gliedmaßen abhackt.
Du hast eine scheiß Klinge, die einfach mehrere tausend Sonnen heiß ist. Natürlich kannst du damit Dinge abtrennen. Vielleicht nicht so schnell, aber es muss schon sein. Und das ist das Gefühl, was für ein mächtiges Gerät du da mit dir herumschleppst.
Das kenne ich,
und
ja.
Und auch noch handlich. Ja.
Red weiter.
Ist ein ganz besonderes gewesen, die Auswahl, die Diversität, die dieses Spiel einem ermöglicht hat, die verschiedenen, ich fand es super geil, dass du deinem Laserschwert einfach eine andere Farbe geben konntest, ich glaube, ich bin mit zwei sehr gelben, orange-gelben Laserschwertern rumgelaufen, so, du Akimbo-Laserschwert, wahnsinnig geil.
Stimmt.
Also, das war so mein Zugang, weswegen, ich muss mal kurz gucken, wann ist denn Academy rausgekommen? 2003, also ja. Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße erzähle. Jedi Knight, die Reihe ist schon rausgekommen. Ich hatte wenig zu tun mit X-Wing vs. TIE Fighter, mit den ganzen Flugspielen, obwohl ich die eigentlich in Retrospekt eigentlich auch sehr, sehr geil finde, besonders jetzt der neue Teil.
Squadrons.
Unfassbar. Die 49, oh, egal, aber sie lohnen sich.
Du spielst es aber auch so in VR. Schön. Also das muss man auch sagen, das ist natürlich geil.
Es ist bekloppt gut. Dieses Spiel und Half-Life Alyx sind Grund genug, ein gebrauchtes Dingens zu holen. Ich sag's ohne Scheiß. Es ist so, so krank gut, wenn du im Cockpit eines TIE Fighters respektive A-Wings, X-Wings singst. Es ist so bekloppt. Jedenfalls hat mich das rübergetragen zum Release der Prequel-Reihe. Ich erinnere mich an keinen einzigen Kinobesuch der Prequel-Reihe. Woran ich mich erinnere, war, dass irgendwelche Trailer in einem Galeria-Kaufhof oder irgendwo gelaufen sind und ich gleichzeitig von irgendwo Canned Heat von Jamiroquai her bekommen habe, weil es entweder im Kaufhof gerade lief oder ich es auf Kopfhörer drin hatte. Und deswegen verbinde ich Qui-Gon Jinn und den jungen Anakin zeitlebens mit Jamiroquai und Kent Heat. Es ist total dumm.
Du hast hast du Napoleon Dynamite gesehen?
Ja, natürlich.
Das ist Kent Heat für mich, natürlich. Ne?
So, selbst für meinen Link war halt Star Wars, deiner ist
Napoleon Dynamite.
Skills.
Und Pedro for President.
Ja, vote for Pedro. Ich sag's Und die Erinnerung an diese Prequel, an die Prequel-Trilogie, ja, also sie war effektiv. Mir hat der Zweier tatsächlich ganz gut gefallen, rein von der Art und Weise, wie sie es inszeniert haben. Im Nachhinein ist es ja, glaube ich, einer der Teile, die am heftigsten kritisiert wurden. Mhm. Aber ich mochte einfach den Auflauf der Klontruppen sehr. Das hatte was sehr, sehr, sehr Stylisches. Hatte irgendwie, ging, glaube ich, mir in der Zeit so voll rein. Alles ist total verstaubt und da kommen die ganzen Klonkrieger gleichzeitig dahergelaufen und alles ist ein bisschen chaotisch. Ich fand das sehr zeitgemäß zu dem Zeitpunkt und mochte das eigentlich. Später habe ich dann die ganze Diskussion mitgenommen und ganz ehrlich, sie waren mir nicht so wichtig, als dass ich mich dann jetzt direkt dagegen gestellt habe, sondern so mehr oder minder still die grundlegende Meinung mitgenommen habe, ja, die Prequel-Trilogie ist Schmutz, aber sie ist sehr wichtig. Sie hatte ihre Schwächen, kann ich jetzt im Nachhinein auch wirklich ganz objektiv sagen. Da hat sich Lucas so ein bisschen verrannt an ein paar Stellen, aber er hat genug Links geschaffen, die es eben Lucas und später dann halt Disney ermöglicht haben, kleine Ästchen daraus zu formen, die ganze eigene Serien werden konnten oder eigene Filme oder ganz andere Verbindungen zur Haupttrilogie und dann eben auch den Aufbau hin zur neuen Trilogie. Das finde ich, und here we are now, in einem riesen Universum aus mehreren Serien. Ich bin, was das angeht, ganz, ganz ähnlich wie bei Fabian. Ich habe die animierten Stories, die Serien nie gesehen, muss ich zugeben. Deswegen fehlen mir auch ein paar Links, die ich mir anlesen musste, bezüglich Mandalorian. Weil es gibt Querverbindungen zu Clone Wars, zu Rebels. Und das ist ja was ganz Fantastisches, wie du dir einfach aus diesen ganzen Ästchen dieses Universums Material zusammenklauben und zusammenfügen, einfügen kannst in ein neues Produkt. Das ist clever, das ist Fanservice und wenn es passt, umso besser. Yes, please, gib mir mehr von dem Scheiß.
Absolut.
Ist jetzt ein sehr großer, bunter Aufriss von, wie habe ich es überhaupt zu Star Wars gefunden, hin zu jetzt, aber das macht ja auch ein funktionierendes Universum aus. Dass du mit Material arbeitest, welches den Leuten lieb ist und damit respektvoll umgehst. Und da kommen wir, glaube ich, schon zu einem der größten Originalcharakter überhaupt, nämlich Boba Fett.
Richtig. Boba Fett, geiler Typ. Das ist gerade auch dieses Ding, was du auch jetzt vorhin gesagt hast, ein Universum schaffen. Wobei, hier gerade bei Boba Fett war das ja auch so, den hast du ja am Anfang überhaupt nicht wirklich wahrgenommen. Es hat sich ja eher nach den Filmen so ein Kult um ihn herum aufgebaut. Alleine hier mit dem in Episode 5, dass er dann da drin geht und er einfach schon als dieser krasse Badass, der diesen mandalorianische Rüstung trägt, der einfach, du weißt, alleine einfach dadurch, dass Darth Vader ihn ermahnen muss. No disintegrations. Dass er weiß, okay, der Typ, der nimmt keine Gefangenen eigentlich. Und das ist ein krasser Typ. Und alleine nur diese kurze Szene, in der er in Episode 5 da war und in Episode 6 auch, aber wird er einfach so krass als Badass hingestellt mit seinem, mit dem Slave One, mit seiner Rüstung, mit seinen Skills meinetwegen auch. Was ja eben auch hier in diesem Expanded Universe mit Comics, mit Büchern und so weiter einfach nur seine, die Legenden um ihn herum einfach weiter ranken hat lassen. Das ist total geil. Und dieses Konzept, oder?
Deshalb, wo er so den dümmsten Tod überhaupt hat. Also die Todesszene oder die Szene, wo er in den Sarlacc fällt, ist einfach so dumm, aber trotzdem, und er macht ja auch nicht viel über die Filme, über die Hauptfilme zumindest, aber trotzdem ist er einfach mega geil. Allein wie er im Christmas-Special auf dem Dinosaurier reitet.
Wir reden nicht über das Christmas-Special. Wir reden darüber.
Ich habe das Anfang oder Ende letzten Jahres mit dem Hammes zusammen geguckt und meine Erinnerung ist tatsächlich sehr brüchig.
Ja, kommt jetzt ja wieder. Lego Star Wars.
Lego Special Star Wars Holiday Special. Oh nee. Gott,
ich weiß nicht, ob sie es ein 1 zu 1 Remake machen.
Das wäre ballsy as fuck.
Aber ich finde den Lego-Style ja geil. Also auch die Lego Star Wars Spiele sind ja mega witzig. Da habe ich auch noch keine Filme gesehen. Gibt es auch ein paar auf
die machen Spaß. Lego Star Wars Spaß. Filme.
Aber die Spiele haben mega Humor. Und wenn sie das irgendwie mit dieser kompletten hanebüchenden Story vom Christmas Special verbinden können, dann habe ich da Bock drauf. Und ich habe Bock auf Lego Boba Fett.
Doch, das stimmt. Aber das geht gut, auf jeden Fall.
Mhm. Wer soll ihn voicen?
Gute Frage.
Lawrence Fishburne.
Oh Gott. Bock. Danny DeVito. Ich schmeiß den Namen jetzt einfach mal in den Raum. Fände ich geil.
Ja, gut, der kann halt alles.
Ich finde es immer noch schade, dass sie nicht hier Detektiv Pikachu mit Danny DeVito in seiner It's Always Sunny in Philadelphia Rolle mit reingehauen haben. Ich erkläre auch nochmal ganz, ganz kurz, wie ich zu Star Wars gekommen bin. Laserdisc. Fucking Laserdisc.
Laserdisc.
Ja, ja.
Jetzt mal für die es nicht kennen, was ist Laserdisc?
Das ist ein sehr, sehr nicht altes, aber kurzlebiges Format, das irgendwie, ich glaube, in den 90ern mal versucht wurde, groß rauszukommen. Dann kam etwas, das ungefähr ein Fünftel so groß ist. Und die DVD heißt, oder DVD ist. Nee, das war halt praktisch, ja, so der Vorreiter der DVD tatsächlich.
Und es war so groß wie eine fucking Vinyl, aber
absolut.
Es ist eine CD.
Es ist, genau, es ist eine Disc, auf der Filme wie eine DVD gespeichert sind, aber doppelseitig. Und damals, also als ich hatte so den ersten Berührungspunkt tatsächlich damit, dass ich damals in den USA gelebt habe, bei meinen Verwandten dort zu Besuch war und die gemeint haben, komm, wollt ihr Star Wars schauen? Und die hatten halt dann irgendwie, das war noch vor oder kurz nachdem diese Remasters rauskamen, diese Special Editions. Und dann hieß es, ja, können wir machen. Und dann haben wir alle drei Originalteile back-to-back angeschaut. Aber auch immer so eine halbe Stunde. Und dann musstest du die Disc wechseln. Da kam der Film einfach auf drei Discs. Und die musstest du alle halbe Stunde drehen. Also die musstest du alle halbe Stunde wenden.
Wie eine scheiß Kassette, Mann. Das ist ja todeswild.
Ja, richtig. Ganz genau. Und
in lass mich raten, 480, oder? Was war die Auflösung?
Boah, frag mich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es. Es war nicht gut auf jeden Fall. Also es war schon gut, aber es war nicht super, super gut. Kam schon in den 80er Jahren raus. Gab es nochmal so einen Push in den 90ern. Und ohne Witz, die ist, glaube ich, also so eine Laserdisc ist einfach irgendwie drei- oder viermal so groß wie eine DVD. Und hast auch ein riesen Viech gehabt, um das abzuspielen. Aber irgendwie cool gewesen, weil da hast halt keine Platten im Regal stehen, so wie du jetzt, Kotta, sondern hast halt da deine Filme. Und da kannst du auch so wie in der Plattensammlung da durchstöbern. Also habe ich schon den einen oder anderen Film gesehen. Also die ganzen Jurassic Park-Teile, die bis dahin rausgekommen sind. Und wie gesagt, alle drei Star Wars-Dinger. Ja.
Moment mal, ne? Mhm. Deine Familie hat ihre Ursprünge im Südostasiatischen.
Richtig.
Karaoke spielt eine große Rolle im Gesamtost- wie Südostasiatischen Raum.
Gott, jetzt kommt's.
Laserdisc ist das Karaoke-Format.
Richtig, ganz genau. Ich wollte es nicht ansprechen, aber okay. You got me. So ist das. Das erklärt. So,
weil genau daher kannte ich Laserdisc.
Das ist
von der Karaoke-Maschine von Bekannten meines Onkels.
Es macht gerade so viel Sinn. Es macht gerade richtig Sinn.
Es macht
Sinn.
So viel Sinn. Ich habe eine japanische Mama, deswegen kommt das irgendwie daher. Und irgendwie, da weiß ich, Laserdisc ist ein Karaoke-Medium.
Du hast absolut recht. Ja, natürlich. Wow, es macht jetzt gerade wirklich Sinn. Du hast gerade irgendwie so ein Stück meiner Kindheit verständlich gemacht. Warum hatte mein Onkel diese Laserdisc-Maschine? Es macht absolut...
Natürlich hat er eine Laserdisc-Maschine.
Oh Gott. Naja, auf jeden Fall, aber auch hier wieder südostasiatischer Raum. Episode 1 habe ich auf Video-CD angeschaut, richtig schlecht vom Kinobildschirm abgefilmt und auf, ich weiß nicht mal, was das für eine VCD, das hat man doch früher so Anfang der 2000er als CD-Brenner so en vogue waren, da hat man dann sich so richtig schlecht gezogene Filme von Casa oder E-Donkey runtergeladen und die dann auf VCD gebrannt.
Und LimeWire, ich war immer
LimeWire. Ah ja, genau, das ist doch alles verjährt mittlerweile, oder? Müssen wir jetzt noch rechtlich uns irgendwie absichern?
Ja, ich habe da immer nur geguckt.
Ach so, also, ja natürlich, also, ja klar.
Nur mal so.
Die CD habe ich auch nur so bekommen und das waren dann auch zwei VCDs in der beschissensten Auflösung, haben wir dann angeschaut auf einem Bildschirm, der halb so groß war wie mein jetziger 24-Zoll-Monitor. Da hat einfach der Vater uns da jetzt ins Zimmer geworfen und gesagt, hier, guck das an, zack. Und dann war so, der Film ist doch, der kommt doch, ich dachte, wir gehen ins Kino und warum muss ich den jetzt, ist egal, weil ich habe den angeguckt und ich hatte Spaß. So. Ja, und ich teile auch da, und hier Episode 2, kannst du dich nicht erinnern, Kotter, dass du im Kino warst? Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich da im Kino war. Ich war mit meinem kleinen Bruder drin, hi Ben, und mit meiner Mutter. Und warum kann ich mich daran erinnern? Meine Mutter ist währenddessen eingeschlafen und hat geschnarcht. Sie hat geschnarcht. Und ich liebe meine Mutter. Aber wenn sie schläft und wenn sie schnarcht, dann schnarcht sie nicht so. Nee. Ich muss das Mikro weghalten, weil es wirklich so ein. Und ohne Scheiß, das war mir echt kurz peinlich. Dann habe ich sie aufgeweckt. Dann kam gerade diese super, super lame Szene hier, wir verlieben uns Montage.
Ah, oh, die so schön, wo sie auf der Blumenwiese rumrollen.
Ja, wo die schlecht gemachte, computergenerierte Birne durch den Bildschirm fliegt.
Oh mein Gott, ich hasse Sand.
Ja, das ist das, ja, genau.
So schöne Birne.
Und da konntest du natürlich nicht wach bleiben. Aber daran erinnere ich mich noch ganz, 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 ganz stark.
Ja. Sie hat einfach vielen Fans schon damals aus der Seele gesprochen.
Absolut, ja, absolut. Ich habe tatsächlich die Prequels habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ewig nicht. Also ich kann es dir gar nicht mal sagen. Bestimmt 10 Jahre werden es sicherlich sein.
Ja, Dito.
Ja,
krass. Absolut. Aber es ist ja auch nicht schwer, es dann zu ignorieren, denn in den letzten Jahren hat es dermaßen viel Content gegeben in der Richtung, schon dann an die Aufregung hin zur neuen Trilogie. Und klar, viele haben dann einfach die anderen 6 Filme nochmal geguckt, um zum Auffrischen und so. Aber musste wirklich nicht, außer du bist halt ein Hardcore-Fan. Ich bin kein Hardcore-Fan. Ich habe einfach nur Bock auf was Neues, Schönes. Und wenn es entsprechend gut verpackt ist und die Voraussetzungen dafür nice sind. Mhm. Und war denn die Vorfreude bei euch in Sachen Mando?
Sehr hoch. Sehr hoch tatsächlich. Ich fand.
Warum?
Warum?
Was hast du
tatsächlich?
Jetzt hatten wir es gerade von Boba Fett,
genau,
was
richtig.
Hat dich angefixt?
Tatsächlich erstmal der Name Jon Favreau, der da mit dabei war. Der an sich, finde ich, sich mit den Marvel-Filmen, in denen er involviert war, schon sehr gut hingestellt hatte und ich da schon vorsichtig optimistisch war, als ich das gesehen habe oder gehört habe. Dann kam dazu, Pedro Pascal wird mitspielen. Pedro Pascal kennt man aus Game of Thrones, liebevoll von Buchlesern Captain Crunch genannt. Buchleser werden wissen, warum. Als, ich glaube, Oberyn Martell hat er gespielt und in Narcos hat er auch in zwei oder drei Staffeln mitgespielt. Und
den Wahnsinnsschnauz, Alter.
Ich liebe diesen Mann, der ist so sympathisch. Und Kingsman The Golden Circle hat er auch noch mitgespielt. Als,
stimmt.
Ja, richtig, in einer der Nebenrollen.
Ich glaube, es gab ein GQ-Special, in dem sie ihn gefragt haben, ob er jemals keinen Schnauz getragen hat. Und
ich will das gar nicht wissen.
Ich meine,
ich will es nicht wissen.
Aus Criminal Intent oder CSI irgendwas hergeholt, wo er halt, ne, so viele bekannte Schauspieler haben halt irgendwann mal diesen ganzen Seriencircuit durchlaufen und haben hier mal eine kleine Nebenrolle und hier den Mörder gespielt und hier das Opfer und hier in der Krimiserie den Zeugen. Und er war tatsächlich so ein Security Guard, der auch relativ schnell abgelebt ist und hatte da keinen Bart. Und wenn man das sieht, dann versteht man, warum Pedro Pascal immer Schnauz trägt.
Oh Gott.
Weil er sieht halt aus wie ein etwas schlecht gealterte Barbie-Puppe. So. wie so ein schlecht gealterter Ken sieht er ohne
oh,
Bart.
Wow.
Also, das ist sehr, sehr lustig. Deswegen, es gibt Menschen, die brauchen einfach Bart. Und Pedro Pascal, der gehört dazu. Das ist ganz, ganz
Kotter, du gehörst auch dazu, möchte ich hier auch sagen. Also ich kann mich dich
du
ohne...
Du hast mich einfach nie ohne Bart.
Nein, gesehen. Aber so kenne und liebe ich dich. Das ist es einfach. Mhm. Aha. So, nee, aber tatsächlich, also je mehr... Also bei mir zumindest war es so, je mehr über diese Serie bekannt wurde, über eben generell das Konzept Mandalorian. Okay, das ist für Star Wars-Kenner, Mandalorianer, das ist eine Rasse, so eine Kriegerrasse, Spezies, eine Religion, die tatsächlich auch so ganz viel, also ich kenne das noch aus Knights of the Old Republic, auch ein wunderbares Spiel, beziehungsweise Knights of the Old Republic 2, in dem ich das bestimmt 100 mindestens Stunden investiert hatte. Und da war mir schon so, okay, geile Kriegerrasse, so hier Boba Fett hat so, der hat da irgendwie auch mit was zu tun, der ist sowieso Badass. Und wie gesagt, und dann kommen diese ganzen neuen Infos dazu, dass du hier einen wechselnden Cast an Regisseuren hast, unter anderem Bryce Dallas Howard, und in der letzten Folge auch Taika Waititi, wo du einfach genau merkst, okay, das ist er, das ist einfach, er führt hier Regie, das ist sein Ding, sein Machen. Und,
oh ja.
Und tatsächlich, dass hier Werner Herzog mitspielt. Wunder.
Und das ist mein Punkt. Das ist mein gottverdammter Punkt.
Da hat er mich abgeholt.
Das war mein Link. Was? Werner Herzog spielt mit bei Star Wars? Werner Herzog. Boah, aber bevor wir jetzt hiermit anfangen, Fabian, ich habe das Gefühl, wir haben dich jetzt gerade vollkommen übergangen, ey.
Nö, alles gut. Ich habe es ja auch schon so ein bisschen gesagt. Also, ich habe da gar nicht viel gebraucht, um da gehypt zu sein. Ich würde mir wahrscheinlich so ziemlich alles angucken. Ich würde mir auch eine Star Wars-Serie über Salacious Crumb angucken, weil ich einfach denke, ey, Star Wars, habe ich Bock drauf, gucke ich mir an, 8 Stunden lang, was Salacious Crumb in Jabba's Palast zu erlebt. Und geil. Von daher war wie gesagt, ich kann es ja selber nicht erklären, warum ich so lange gebraucht habe. Aber allein der Look von Mandalorian und alles drumherum, auch Jon Favreau, riesen Jon Favreau-Fan, hat mich abgeholt und habe ich gedacht, ey, theoretisch habe ich Bock drauf. Wie gesagt, ich weiß
theoretisch. Nicht,
was hat. Und was da so vorher rein alles veröffentlicht wurde, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also ich war von Werner Herzog überrascht. Ich war überrascht, als ich auf einmal Taika Waititi und Bryce Dallas Howard gelesen habe, so in den Credits.
Ja.
Von daher war ich da gar nicht so dabei. Gut, Giancarlo Esposito hatte ich mitgekriegt und Pedro Pascal.
Giancarlo Esposito, hier Gustavo Fring, hatte ich, also aus Breaking Bad, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht. Ich war so überrascht, als ich den gesehen hatte. Also irgendwie, der hat sich komplett bei mir rausgenommen.
Ja, selbst im Trailer? Weil er war ja recht deutlich auch im Trailer zu sehen.
Fuck, stimmt. Stimmt. Aber da habe ich das überhaupt, nee, ich habe das überhaupt nicht irgendwie realisiert gehabt. Mm. Tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst, jetzt vielleicht, aber ich war tatsächlich nicht wegen Giancarlo Esposito gehypt, sondern eben, Kotta, fucking Werner Herzog.
Werner fucking Herzog.
Er könnte.
Und du sagst was?
Er könnte neben mir im Bett, nicht mal neben dem Bett, er könnte mit mir im Bett liegen und mir ins Ohr säuseln. You have to go to work tomorrow. Please don't forget to set your alarm to 7:30. Should we get some ice cream yet?
For another journey into the unknown. Which is also known, but at the same time, dangerous.
Don't you agree? Ich liebe es.
Allein, dass sie das war doch der erste
das war das Geile.
Voice-Pop, den sie überhaupt im Trailer verarbeitet haben.
Bounty Hunting is a, was hat er gesagt? Bounty Hunting is a serious profession?
Ja, oder irgendwie sowas.
Is a dangerous profession. Wouldn't you agree?
Es ist so stark, weil der Typ so eiskalt rüberkommt.
Mhm. Oh. Ich fand's.
Und das.
Entschuldigung, bitte.
Ich traue mich, das was gar nicht zu sagen, aber ich finde, also für mich hat er gar nicht funktioniert.
Was? Ja,
Werner Herzog fand ich ganz schlimm. Jedes Mal, wenn er angefangen hat zu reden.
Ich hab's geliebt. Hat
immer diese Bilder im Kopf von dieser Doku zu Fitzcarraldo, wo er erzählt, als Kinski im Hintergrund durchgedreht und dann erzählt, dass die Einheimischen ihm angeboten haben, ihn umzubringen. Und in diesem Ton, wie er das so erzählt. Ja, dann waren da diese Einheimischen und haben mich gefragt, ob sie ihn für mich erledigen sollen. Aber das war mir dann doch zu viel. Das hatte ich die ganze Zeit, immer wenn er geredet, hatte ich das im Kopf. Und das hat mich dann so rausgenommen, dass ich mich auf ihn überhaupt nicht einlassen konnte. Weil er halt auch so übertrieben und so Klischee dieser Villain mit deutschem Akzent war. Also, ach, weiß nicht, tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Aber Werner Herzog fand ich komisch, fand ich schwierig.
Ja, ich glaube, da hat dir wirklich die Fitzcarraldo-Erfahrung den Werner Herzog
verdorben.
Ja, wirklich so.
Ich hatte ihn hauptsächlich im Kopf als diesen weirden deutschen Regisseur mit dem starken philosophischen Anspruch, der bei einem Interview mit einer BB-Gun am Bauch angeschossen wird.
It's just a scratch.
Es ist fantastisch. Es gibt es bei YouTube. Werner Herzog gets shot. Ihr findet es alle.
Sehr gut.
Ich finde halt tatsächlich, dass sein Cast natürlich sehr comichaft, sehr übertrieben ist, aber sehr konsequent natürlich, weil du brauchst eine Figur, die so diesem starken Mando, diesem Mandalorianer, Pedro Pascal mit diesem Outlaw-Typen, der auch so ein bisschen eine Loose Cannon ist, der unberechenbar ist und sehr aus dem Bauch heraus agiert, du brauchst eine starke Gegenfigur. Das war so ein, da so hingehend habe ich es verstanden, dass der Typ einfach so das komplette Gegenteil davon war, nämlich sehr kalkulierend, sehr kühl, übertrieben sichtbar, auch übertrieben bekannt auf eine Art, weil Werner Herzog ist einfach ein lebendes Meme, der Typ. Mhm. Und dementsprechend den da so reinzubringen und jeder sieht einfach nur Werner Herzog in Werner Herzog. Du hast zwei Cutouts eigentlich dir gegenüberstehen. Den Typen mit der Maske, bei dem jeder sofort an Boba Fett denkt, und Werner Herzog, bei dem jeder sofort an Werner Herzog denkt.
Ja, richtig.
Aber das ist so ein Clash. Ich glaube, der macht es auf eine Art so weird, dass du sofort drauf gebannt bist. So, und dann muss er nur noch den Mund aufmachen und alles ist sofort. Ich habe schon drauf gewartet, dass er so ein leichtes irgendwie macht. So eine kleine Hannibal Lecter-Referenz irgendwie mit reinbringt, weil so kam der rüber. Der kam so Hannibal Lecter-mäßig rüber.
Ja, ist so ein bisschen natürlich ex-imperial, den er spielt, so ein ehemal. Oder ist der noch mit dem Imperium verwurzelt? Das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Auf jeden Fall ist er.
Ja, Imperium im Untergrund.
Ja, halt, richtig, ne? genau. Und die sind halt dann auch einfach so kühl und eben sehr stoisch, und ich muss auch sagen, also, dass Werner Herzog hier mitgemacht hat und tatsächlich auch eine etwas größere Rolle hat, hat mir ein bisschen auch, frag mich nicht, warum ich die zwei miteinander verbinde, aber es hat mir so ein bisschen das wieder gut gemacht, wie sie Max von Sydow in Episode 7 verhunzt haben, weil ich dachte, als ich habe Max von Sydow gelesen, wow, der spielt in Episode 7 mit. Welche große Rolle wird er haben? Der ist 2 Minuten auf dem Schirm. That's it. Ich war so sauer. Ich war so sauer. Low-key. Und dass jetzt hier, aus irgendeinem Grund jetzt hier Werner Herzog, okay, der hat jetzt eine größere Rolle, ist tatsächlich fast jeder Folge auch irgendwie dabei gewesen, wenn die jetzt auf diesem Planeten waren. Und das war, ja, wunderbar. Also da habe ich mich sehr, sehr gefreut, und das hat es, wie gesagt, ein bisschen wieder gut getan. Aus irgendeinem komischen Grund. Aber naja, genau. Sollen wir mal ein bisschen darüber quatschen, um was es überhaupt im Mandalorian geht?
Ja, mach doch mal. Hau mal raus. Ich meine, was willst du groß erzählen?
Also ich gehe mal davon aus, die Leute haben das ja eh schon gesehen, ne? Also dass dann halt hier, wir reden auch wahrscheinlich über Spoiler, gehe ich mal jetzt davon aus, hier 35 Minuten definitiv. Im Cast drin, sprechen wir jetzt die Spoilerwarnung raus, weil ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir reden so ein bisschen über die Story selber, ne? Beziehungsweise erstmal so, was ich halt geil finde, so generell an dieser Story. Es ist für mich so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Ding. Ich finde so, die neuen Star-Wars-Filme, die haben zwar schon versucht, so die, wie du das gesagt hast, Gott, das Universum zu erweitern, auch mit leichten Verbindungen zu früher, aber es ist viel, bei dem man auch sagt, so, hey, das kennst du doch, wir gehen da jetzt einfach nur mal in die Richtung ein bisschen weiter. So alleine jetzt hier Episode 7, dass das einfach in meinen Augen einfach ein Rehash, ein Remake, der von Episode 4 ist, ein bisschen natürlich verändert, klar, als Sequel, aber ich finde Mandalorian, das ist so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Ding, das geht wieder so, das ist so, es ist alles ein bisschen dreckig, es ist nicht so fantastisch, nicht so groß, es ist ein etwas kleinerer Rahmen, weil hier nicht jetzt praktisch die Welt auf dem Spiel steht, sondern es ist einfach nur eine Geschichte zwischen einem Vater und seinem Sohn. Also das kann man ja eigentlich schon so sagen. Also das ist tatsächlich, das ist einfach so, Mando findet diesen Baby Yoda, wie er liebevoll genannt wurde, oder benannt wurde, Baby Yoda, offiziell aber nur The Child heißt. Ne? Finde ich auch geil, ne? Dass die da hier tatsächlich die komplette erste Folge nicht gezeigt hatten oder generell keine Screener rausgegeben hatten, um das Geheimnis von diesem Charakter, diesem Baby aus dieser Rasse, der auch Yoda entstammt, um das praktisch geheim zu halten. Weswegen auch erst ein halbes Jahr später Merchandise dafür rauskam, tatsächlich, weil keiner davon wusste. Das fand ich genial, fand ich super. Und dadurch, dass wir keine Screener von Disney bekommen haben, hoffe ich, dass es hier genauso ist. Dass jetzt irgendwie wieder was richtig Geiles kommt, wo man sagen kann, hey, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich hätte niemals gedacht, dass es hier irgendwie so eine Story ist, in der praktisch hier Pedro Pascal ein Babysitter spielt, was ja auch nicht stimmt, so an sich. Aber es ist ein
wichtiger Punkt, es ist ein Element. Mhm. Ne? Also ich habe jetzt auch Lone Wolf and Cub, Sword of Vengeance.
Genau darauf wollte ich hinaus.
1972 nicht gesehen. Sorry, ich habe dir den Punkt
Nein, alles gut, alles gut. Das ist so dieses Ding, was halt, genau, Lone Wolf and Cub, das ist diese Vater-Sohn-Geschichte, diese Samurai-Geschichte, in der ja praktisch dieser Samurai seinen Sohn, der wirklich auch nur ein Baby ist, praktisch in dieser harschen Welt versucht zu überleben. Dieses feudale Japan da stattfindet. Und das ist auch wieder dieses Ding, wo ich jetzt sage, das ist Back to the Roots. Back to the Roots heißt nämlich für mich auch George Lucas-Style, wir klauen wieder Sachen von überall. Jeder weiß doch mittlerweile, dass Star Wars sich Sachen von den alten Flash Gordon-Serien abgeschaut hat, diese Schrift, die so ins Weltall reingeht. Das kommt aus Flash Gordon. Die Story selber kommt aus wie heißt es denn auf Deutsch? Auf Englisch ist es The Hidden Forest, Hidden Fortress, dieser Akira Kurosawa-Film, auch ein Samurai-Film. Hm. Und der bedient sich das und macht daraus sein eigenes Ding, beziehungsweise gibt das alles in einen Star Wars beziehungsweise Science Fiction Kontext wieder. Du hast halt hier Ritter, du hast auch Cowboys, du hast auch Mönche mit diesen Jedis, die aber auch Ritter sind, weil die ein Schwert haben. Und das ganze Star Wars Mandalorian, die erste Staffel Ding, ist im Prinzip, finde ich, eine Mischung aus Lone Wolf and Cub. Geschichte Vater, Sohn in einer Welt, die nicht wirklich vergeben ist oder nicht viel vergibt. Und eine Cowboy-Geschichte einfach. Dieser Ganzlinger, dieser Cowboy, der nur an sich eigentlich nur an sich selber denkt und eben auch hier versucht zu überleben, aber dann in eine ungewöhnliche Situation kommt und jetzt dann halt Verantwortung übernimmt.
Ja, zum ersten Mal richtig sich eine Struktur, was heißt Struktur, aber so einen richtigen ein Ziel hat. Also klar, natürlich Kopfgeldjäger und alles, aber er muss überlegen, wie er vorgeht, weil ja wirklich davor ist alles sehr instinktiv. Schon allein die Einstiegsszene, wie er in die Bar reinkommt.
Badass einfach.
Und einfach alles schon mal drunter und drüber geht. Wenn du Verantwortung mit dir herumträgst, ist es nochmal ein ganz anderes Vorgehen. Das beeinflusst dich in deinem Handeln und das ist was, wo man richtig merkt und was ich finde, hat Pedro Pascal super dargestellt, wie diese Figur, die ja keine Mimik an sich besitzt, sondern erstmal einhält, wo man richtig gehend sieht, wie so durch leichte Bewegungen so, okay, da passiert gerade was, da rattert's. So.
Der wird abgewogen.
Und das finde ich sehr ja, man merkt einfach, okay, da passiert was im Inneren und da kommen Sachen wieder, Flashbacks, eigene Traumata und wie dann diese Figur zu einer Art, ja, zum ersten Mal sowas wie Verantwortung lernt, nicht nur dem eigenen Tribe gegenüber, sondern letztendlich so eine ganz persönliche Verantwortung.
Ja.
Und das fand ich super schön.
Ah, es ist wunderbar. Allein genau gerade diese erste Szene zeigt einfach auch schon hier der Mandalorian fucking, auch hier wieder fucking badass. Einfach hier der Schlägereianfang geht ab, der eine rennt weg. Er packt ihn hier mit diesem Seil. Genau, zieht ihn wieder her, schießt dann auf die Türsteuerung, die geht zu, zack, Typ ist in der Hälfte durchgeschnitten. Das war auch so eine Szene im Trailer, die mich auch abgeholt hat, wo ich gesagt habe, okay, das ist ordentlich. Fast wie in Justice League, beziehungsweise in Batman wie Superman, okay, dieser Batman tötet. Das war so, oh, das ist was anderes.
This guy fucks.
Ja, sozusagen.
Und vor allem, man ist gleich dabei. Also man braucht dann auch nicht wirklich viel mehr am Anfang, dass man sofort bei dem Charakter ist und Bock auf ihn hat. Also da brauche ich keine Vorgeschichte. Ich meine, ich fand es dann gut, dass sie über die Serie hinweg dann doch immer diese Flashbacks zeigen, so ein bisschen zeigen, dass er ja auch kein ursprünglicher Mandalorianer ist, sondern eben so ein Findelkind, was in diesen Stamm, in diese Religion, whatever, aufgenommen wurde. Und dass sie das aber halt rauszögern und nicht direkt damit anfangen, dass sie sagen, okay, wir zeigen jetzt in der ersten Folge die Origin von Din Djarin und zeigen dann, wie er zum Mandalorian wird, sondern wir werden direkt reingeworfen in diesen
Badass-Motherfucker. Genau, richtig, er ist schon
drin. Und sind sofort dabei. Und ich finde es auch wirklich mega, was Kotter, was du jetzt gerade schon gesagt hast, wie gut die Emotionen rüberkommen, obwohl du nichts siehst. Also er hat null Mimik, es sind wirklich nur diese leichten Tilts vom Kopf oder er dreht sich mal so oder also einfach nur Reaction-Shot auf seinen Helm und das reicht aber teilweise, weil das einfach mega macht, mit seinem Körper zu spielen.
Ja, total. Und das ist die Schwierigkeit, die ja Pedro Pascal angenommen hat und wahnsinnig umgesetzt hat, auch mit dem Beispiel, ich habe keine Ahnung, wer Boba Fett damals gespielt hat, aber diese Coolness, die Boba Fett einfach ausgestrahlt hat, war ja eigentlich immer auch, wenn man es negativ sagen will, auch immer so eine einseitige Geschichte. Also der hatte halt eine Facette, er war der coole, unnahbare und gefährliche Kopfgeldjäger und Mandalorian hat das Ding nochmal sowas von aufgemacht, dass der ganze Tribe zu sehen ist und was da für Konflikte drin bestehen. Mega. Dass es über dem Mando halt noch sozusagen eine Vorgesetzte gibt.
Finde ich schon cool.
Eine Autorität. Das ist, das Ganze so aufzuziehen, hat dann wieder sowas von, okay, hier haben wir unsere Ersatzreligion. Hier sind wir wieder irgendwie bei einer Art anderer Jedi-Ritter. Die folgen einem eigenen Code, weil das ist der Weg. Das ist der Weg.
This is the way.
This is the way. Was ich auch geil fand, dass einfach eine Serie rauskommt, die kurz nachdem Jahre dieses WeChat-Meme einfach
rumgeht. Is
this the way?
Do you know the way?
Do you know the way? Und dann kommt halt Mandalorian und This is the way.
Ich find's super, aber ich mag das. Ich find, genau, und das fand ich auch ziemlich cool, dass du halt hier nicht irgendwie so, ich sag jetzt mal, Exposition nur so gefüttert kriegst, sondern dass du das so teilweise bekommst. Dann kommst du dann hier und dann siehst du, okay, da gibt's auch einen Konflikt. Okay, da ist noch ein Problem mit den Imperialen. Da gab es wohl mal eben diese große Auslöschung, in der dann viel passiert ist. Und da gibt's dann halt auch hier verschiedene Mandalorians, also Mandalorianer. Es gibt ja jetzt einen Dicken, der hat dann halt eine dicke Wumme dann auch. Es gibt dann eben diese Schmiedin, die fand ich auch super. Also das Helmdesign von der fand ich ganz geil eigentlich. Und auch so, ganz cool. Ich hoffe, dass wir auch...
Ich fand die alle geil. Als dieser, ich weiß nicht, welche Folge es war, ich glaube, vierte Folge, wo der ganze Stamm dann mal im Einsatz quasi ist und alle kämpfen. Ich habe Bock, mir jeden dieser scheiß Helme zu kaufen. ich hoffe, dass der Mando-Helm bald rauskommt. Ich habe den Boba Fett-Helm gerade neben mir.
Wollte gerade sagen, ich habe es sehr spät erkannt und dachte, wieso hast du diesen Tageslichtprojektor?
Ja, daran habe ich auch gerade gedacht.
Und dann war das einfach die Antenne vom Boba.
Super. Ach, wie geil. Aber ja, ich hätte echt Bock auch irgendwie jetzt auf weitere Stories. Ich meine jetzt, ich hab jetzt ganz viel Ghost of Tsushima gespielt in letzter Zeit. Und da kannst du so viele, ich sag jetzt mal wirklich, muss man auch sagen, viele der Folgen oder einige der Folgen, ich würde jetzt sagen, so ein gutes Drittel der Folgen, hat eine Story, die fast schon in sich abgeschlossen wäre. Gerade die Folge jetzt, in der es um dieses Fischerdorf geht. Das ist jetzt auch fast schon eine klischeebeladene Folge, in der sich die armen, unterdrückten Bauern auflehnen gegen die bösen Mächte. Nur halt eben jetzt hier wieder ein bisschen von da und da geklaut und sich, nicht geklaut, aber sich halt irgendwo da Anleihen geholt und inspirieren lassen und das alles in den Star-Wars-Kontext. Das finde ich alles super, das finde ich alles gut. Außerdem hat Pillboy da mitgespielt aus The Good Place als einen der Bauern. Das fand ich auch sehr, sehr schön.
Kenn ich gar nicht.
Ist auch ein halber Filipino, deswegen, nicht ein halber, der ist ein ganzer Filipino, deswegen... Läuft bei dem Pinoy Power, Leute. Nee, finde ich gut, das funktioniert und ich hätte auch wirklich Bock auch in der zweiten Staffel da drauf. Ich hätte auch Bock irgendwie, gerade jetzt hier, wie gesagt, Ghost of Tsushima, da gibt es ja auch immer so Nebenquests. Ich hätte auch Bock jetzt auf so einen abtönigen Mandalorianer, gegen den er dann spielen müsste. Oder gegen irgendwie noch andere Kopfgeldjäger und es gibt viel Potenzial in dieser Serie auf jeden Fall. Ich bin da wahnsinnig gespannt drauf. Aber und auch der Charakter des Mandalorianern, wie heißt er nochmal? Din Djarin?
Din Djarin.
Din Djarin, genau, finde ich auch echt spannend und ich habe da auch Bock, da mehr über ihn zu erfahren. Auch über Gina Carano's Charakter, die ich ja, sie ist eine, im, im Grunde genommen, sie ist eine MMA-Kämpferin. Ich weiß nicht, was das über die Schauspielerei generell aussagt. Ich finde, sie macht einen wahnsinnig soliden Job. Als, warum fällt dir der Name gerade nicht ein?
Cara Dune.
Ja, genau, richtig. Finde ich super sympathisch in der Serie. Also, da habe ich auch Bock, mehr zu sehen von ihr.
Cara ist nur eine Abkürzung für Cara Cynthia. Das ist ja lustig.
Aha.
Lese ich gerade eben. Ja, du sagst genau richtig.
Cara Cynthia Dune, tatsächlich, ja.
Gina Carano ist so ein unfassbarer Badass. Sie spielt ja eigentlich auch nur wieder sich, genau wie Werner Herzog. Und gut, dass du sie genannt hast. Ich freue mich auch wahnsinnig auf sie. Sie hat vor ein paar Jahren ja in diesem Film, sie hat die Hauptrolle gespielt in Haywire. Das war 2011. Das war dieser... Das kam einem vor wie so eine Fingerübung von Steven Soderbergh. Das klingt aber auch zu abschätzig, muss ich sagen, an der Stelle. Der Cast allein bei Haywire, im Grunde ging es um sie. Sie ist eine ehemalige Black Op, die umgebracht werden soll von ehemaligen Auftraggebern. Und dann kämpft sie im Rahmen des Films gegen Michael Fassbender, gegen Ewan McGregor, Bill Paxton spielt mit. Sie hat diese fantastische Kampfszene, wo sie Channing Tatum in so einem Diner verprügelt. Es ist so lustig. Antonio Banderas hat, es ist wirklich lange her, dass ich diesen Film gesehen habe, merke ich gerade. Aber ja, Antonio Banderas, Michael Douglas spielen alle mit in Haywire. Und im Grunde war es nur ein Film. Ich meine mich zu erinnern, dass einen Hauptgrund, dass es diesen Film überhaupt gibt, die Tatsache war, dass Soderbergh oder andere von Gina Carano so beeindruckt waren von ihrer Präsenz, von der Physis, von der Ausstrahlung, die diese Frau auch als Schauspielerin hat. Und sie war gar keine richtige Schauspielerin zu dem Zeitpunkt, sondern einfach Stuntfrau, dass sie den ganzen Film um sie herum gestrickt haben. Und es geht einfach im Grunde genommen 93 Minuten lang daran, dass sie Männer verprügelt. Und das ist ein richtig... Also so relativ wenig Story, aber sehr effektiv umgesetzt. Und das, und im Grunde spielt sie genau so einen Badass, aber lässt ein bisschen mehr zu. Und ich bin sehr gespannt, ob sie da den Charakter noch ein bisschen...
Hätte ich Bock drauf.
...noch ein bisschen ausbauen.
Ja, hätte ich absolut Bock drauf. Gina Carano auch. Also ich kenne sie noch von Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. In der sie so eine russische Operative spielt, die in diesen Video-Zwischensequenzen Missionen dann erteilt. Und ich glaube, das ist auch ein Sonderding. Und in Deadpool hat sie auch noch mitgespielt. Als hier Secondary Villain. Und
Angel Dust.
Ja, genau. So, Gina Carano. Ich mag sie. Ich mag sie einfach. Also hätte ich mal Lust drauf, mehr von ihr zu sehen tatsächlich. Also jetzt tatsächlich auch in einem Mandalorian-Kontext, dass man da sieht, vielleicht, was geht bei ihr jetzt mal ab. Weil das ist auch interessant, dass sie halt so eine Rebellen-Shock-Trooper ist, die tatsächlich auch aus, ich glaube, die kommt auch aus Alderaan. Gibt's ja auch nicht mehr. Und ja, hätte ich auch Bock drauf. Also generell die ganzen Charaktere, die da mitspielen, sind irgendwie wirklich das, finde ich, bis auch ist, Charaktere. Und die sind alle irgendwie anders und die machen Spaß. Und ich würde da echt gerne mehr von sehen.
Ich hoffe, dass sie, ich glaube nicht, dass es passiert, aber ich hoffe, dass sie nicht so zum Love Interest verkommt von ihm.
Nee. Dafür haben sie diese eine in dem Dorf, haben sie doch hier so ein bisschen das Setup gemacht.
Ja. Meinst du, spielt noch mal
eine Rolle? Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
War aber tatsächlich, muss ich sagen, ich glaube, das war fast meine Lieblingsfolge. Ich weiß nicht warum. Die ist auch relativ schlecht bewertet, so auf IMDb. Mhm. Aber mir hat die ganz gut gefallen, weil ich habe so diese Story gemocht. Das hat mich so ein bisschen vom Look her dann teilweise an Jurassic Park erinnert. Gerade so wie dieser AT-ST, der da durch den Wald läuft.
Stimmt,
fand es umso witziger, als ich dann hinterher gesehen habe, dass Bryce Dallas Howard für die Folge verantwortlich war.
Jurassic Park,
wie dieser AT-ST da durchläuft, mit den roten Augen in Anführungszeichen.
Cool, einfach.
Fand ich schon ganz geil. Und auch die Story hat mir gefallen, wie er das erste Mal so ein bisschen verwundbar war und es fast schon mehr oder weniger darauf angelegt hat, wo er den Helm tatsächlich abgenommen hat, eigentlich in Sichtweite von den Kindern. Da habe ich mir so gedacht, ich glaube, ihm wäre es jetzt gar nicht so unrecht, wenn ihn jemand sehen würde und er könnte da bleiben. Also da hat mich der Charakter so ein bisschen tiefer blicken lassen bei ihm. Das hat mir ganz gut gefallen.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich habe das nicht wirklich kapiert, warum er seinen Helm abgenommen hat an der Stelle. Ich fand das so, Alter, man kann dich sehen, zieh sofort den Helm wieder auf.
Ja, hat sich, glaube ich, einfach wieder so ein bisschen, vielleicht ein bisschen sicher auch gefühlt. Ich kann es auch nicht verschreien, ich kann es nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge vielleicht deswegen so nicht gut bewertet wurde. Also Rotten Tomatoes gibt dem Ganzen 92%. Also 92% gute Bewertung, muss man halt auch sagen.
Für die Folge?
Ja, für die Folge tatsächlich. Wenn vielleicht, würde ich persönlich sagen, ich hab die Story schon mal gesehen. Stichwort so ein bisschen Armee der Finsternis vielleicht auch oder so. Also gerade diese Montage hier, wir bringen euch bei, wie man sich verteidigt und dieses Dorf okay, und das hast du auch mit, das ist keine neue Geschichte, das hatte ich ja vorhin dann auch eben damit gemeint, dass hier viele Anleihen dann auch da sind, was wie gesagt nicht schlimm ist in dem neuen Kontext, sehe ich mir gerne an, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht nicht so cool ankam. Aber.
Ja, aber genau das ist das, Fabian, was du gesagt hast mit dem AT-ST, dass dieses Kampfgerät, was einfach schon so oft irgendwie in die zweite Reihe gerückt ist. Klar, ikonisch und alles, aber der AT-AT ist halt der Big Boy. Mm. Und AT-STs, wie einfach die einfach zu erledigen waren.
Evox haben sie erledigt.
Oder sind teilweise auch in Videospielen, also gerade wenn du an Fallen Order denkst und du hast diese Kämpfe gegen den AT-ST, da denkst du ja nach kurzer Zeit auch, send them all in, so nach dem Motto. Einer gibt mir 10. Und da echt diese Jurassic Park-Referenz, wie du gemeint hast, vollkommen richtig. Der AT-ST ist endlich gefährlich. Ja. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, das da ist ein übertrieben gefährliches, krasses Gerät, welches einfach so ein kleines, dummes Fischerdorf vollkommen in der Pranke hält. Wer den AT-ST hat, der bestimmt einfach in dieser kleinen Welt so. Und endlich ist das mal, endlich bekommt dieses Gerät einfach mal die Wichtigkeit oder diese Schurkenrolle, die dieses Ding einfach haben sollte, finde ich.
Ja, vor allem im Vergleich zu Episode 6, wo ja die AT-STs ja schon ein bisschen traurig geendet sind mit den Ewoks, die da Baumstämme drauf werfen und Steine drauf werfen. Ein
paar Glücksbärchen machen den Riesenmeck kaputt,
Ja. Das Geile ist halt tatsächlich eben, wie gesagt, dieses, dass das alles einfach ein etwas kleinerer Rahmen ist. Nicht im Kontext der Filme, wo du halt dann, okay, da, wie du sagst, AT-AT, das sind die Bösen, das sind die wir aufhalten müssen. Das finde ich halt auch toll an dem Ding, das nimmt einfach nochmal. Es ist alles ein kleinerer Rahmen. Es ist alles, wie gesagt, nicht alles muss hier die Welt retten oder so, aber es ist einfach, ich finde das einfach gut. Und auch der ganze generelle Look der Serie, der ist so dark und gritty und der fühlt sich einfach auch an wie Star Wars, auch weil hier tatsächlich auch kein Greenscreen benutzt wird. Die haben ja extra, also Industrial Light & Magic sind ja hier auch für die Effekte zuständig und die haben ja im Prinzip eine LED-Videowand, also Leute, die einen Curved-Fernseher haben, in keine Ahnung wie viele 1000 Zoll. Also das ist eine 360-Grad-Videowand mit LEDs, die an die Kameras mit irgendwie verbunden sind, dass egal wo die Kamera ist, dass der praktisch, ja, dass diese Sets, die auf diese Kamera, auf diese Leinwand nicht projiziert werden, sondern darauf gezeigt werden, die Kamerafahrten dann auch mit entsprechend anpasst. Und das wird alles über die Unreal Engine. Die ganzen Sets werden über die Unreal Engine programmiert, gestaltet und gemacht. Und wenn du dann halt sagst, okay, du hast hier jetzt da hinten, du guckst jetzt zu dem Baum, dann guckst du rüber und du siehst jetzt nicht hier irgendwie eine grüne Fläche, in der dann irgendwie so ein rotes X ist, damit du siehst, oh, da musst du jetzt hingucken. Nein, du guckst rüber und du siehst, da hinten ist dieser Baum oder das Schiff und du guckst da jetzt hin. Und das finde ich produktionsmäßig auch unglaublich interessant, weil ich glaube, das machen noch nicht so viele Serien, dass sie da diese riesen Videowand benutzen. Und da bin ich echt gespannt, weil da kannst du halt auch viel mit Reflexionen machen. Also du hast nicht dieses, du musst nicht so viel rausretuschieren, weil du diese grünen Reflexionen nicht hast von den Lichtern. Und es sieht einfach mehr aus wie ein richtiges Set. Wie als würdest du Star Wars Episode 4 auf Tunesien oder in Tunesien drehen. In der Wüste. Und es ist definitiv ein Schritt in eine geile Richtung. Auch für generell Serienproduktion so in der Zukunft. Also was die da an Production Value reingehauen haben, ist der Wahnsinn.
Ja, und genau deshalb finde ich die Übernahme durch Disney auch gar nicht so schlimm, wie es alle Leute immer machen. Ich meine, klar, diese Monopolisierung ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Ich bin aber der Meinung, wenn hinter dem Mandalorian jetzt nicht Disney stecken würde, sondern Netflix, dass die Serie deutlich unwertiger aussehen würde. Also nicht unbedingt, dass sie von der Story her und von allem drum und dran schlechter wäre, aber ich glaube schon, dass die Disney-Millionen da helfen, dass die Serie so aussieht, wie sie aussieht.
Hm. Ist was dran. Und genau das ist ja auch der Haken, mit dem du Leute rankriegst überhaupt. Der Kontakt zu Werner Herzog kam durch Jon Favreau zustande, habe ich eben gerade gelesen. Und die beiden sind irgendwie gut miteinander. Jon Favreau war der Meinung, die Welt muss Werner Herzog sehen als Villain, und zwar größer gefasst. Und da war Mando einfach das richtige Vehikel. Und Werner Herzog auf der anderen Seite hat im Interview gemeint, gibt es bei YouTube, dass genau diese Ausstaffierung, dass das reale Set, dass die Setpieces so fantastisch aussahen. Er hat das Skript gesehen, er hat gesehen, wie viel Detail einfach reingesteckt wurde in die Ausarbeitung der Szene, dass das ihn überzeugt hat, weil er großer Fan eben von einem plastischen Dreh ist, von wenig CG an der Stelle, sondern einfach reingehen aufs Set. Es sieht so aus, wie es dann später im Film aussieht. Man fühlt sich richtig in der Welt drin und das hat ihn letztendlich überzeugt.
Es gibt ja auch dieses eine super, super traurige Bild von Ian McKellen in seiner Gandalf-Aufmache, wie er auf dem Set zu, ich glaube, der Hobbit sitzt. Beim Hobbit, und er ist einfach umgeben von einem Meer aus Grün, weil alles Green
ist. Und er heult wirklich. Also ich habe da auch die Special Edition gesehen, gibt es so ein Interview, wo er anfängt wirklich zu heulen, vor lauter Verzweiflung, weil er komplett allein ist und sagt, sein Job, er ist Schauspieler, er muss mit Leuten spielen, er muss auf Leute reagieren, und das war beim Hobbit halt gar nicht mehr so, da war er wirklich kompletter Greenscreen, wo er wirklich anfängt zu heulen, vor lauter Verzweiflung.
Ja, über die Hobbit-Filme okay, können krass. Wir aber mal nochmal reden, es ist echt so, also das ist, ja, und das finde ich halt da jetzt wirklich cool gemacht, und ja, wie gesagt, das Production Value ist auch super, es ist super viel, auch einfach, es sind einfach Puppen. Es ist, Boba Fett sitzt tatsächlich auf einem Rig, das dieses Dino-Viech da simulieren soll, damit er da auch wirklich reitet. Und auch die Speederbikes sind nicht CG oder so, sondern das sind wirkliche Bikes, auf die sitzt man, und die fliegen nicht wirklich, aber trotzdem, es ist wunderschön gemacht, und du merkst das schon, da ist viel Liebe drin und beziehungsweise sehr viel, ich sag jetzt mal, Respekt vor dem ursprünglichen Material, was man jetzt vielleicht jetzt auch für andere Franchises durchaus sich eine Scheibe abschneiden könnten, Jurassic Park zum Beispiel, aber ja.
Ja, man merkt einfach, wie eine ganze Industrie ja auch gelernt hat aus den Jahren. Du brauchst leider einen Arsch voll Kohle. Du musst halt den Deal eingehen mit Mächten, die du nicht kontrollieren kannst, aka Disney, die dich im Zweifel kontrollieren, im besten Fall halt machen lassen. Ja. Das Ganze drumherum jetzt ist ein bisschen aufgeblasen. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass dann Disney auch was fallen lässt, wenn es nicht funktioniert. Aber bisher hat es funktioniert. Und das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt eine hochklassige Produktion haben, die geil geschrieben wurde, die fantastisch klingt. Allein die Tatsache, dass sie fucking Ludwig Göransson hingenommen haben, der einfach seit 2010 die Karriere von Childish Gambino soundtechnisch mitgeprägt hat und jetzt einfach so ein Ding aus dem Handgelenk schüttelt, ein neues Theme im Star Wars Universum, was halt von Sekunde 1 catcht dieses, wir hatten es gleich am Anfang der Folge, dass dann dieses Tribal-Ding reinkommt und das Xylophon, welches diesen Viertöner macht, diesen und dann bist du sofort drin, da ist sofort die Spannung. Das ist Ein bisschen bau dir ein Star Wars Theme Starter Set mäßig, aber so perfekt umgesetzt. Du hast die Melodie sofort im Ohr. Ich kriege jedes Mal, wenn ich nur an das Mando Theme denke, genau diese Sorte Jitters und ich krieg Pelle wie beim Imperial Theme.
Du hast auch den Soundtrack, ne? Du hast dir den auf Vinyl geholt.
Moment mal.
Jetzt kommt's. Ich habe das Sleeve gesehen, ich fand das toll. Ich fand das toll. Ich
neulich beim Underdog Records war und dann sehe ich, vorne an der Auslage am Fenster sehe ich, Gottverdammt nochmal, Baby.
Darüber haben wir auch noch gar nicht geredet. Wie super ist eigentlich, wie super ist das The Child eigentlich so? Ich sage jetzt mal generell auch als Charakter, als Comic Relief, als Story Vehicle, als generelles Süßbärchen. Oh mein Gott. Also er hält gerade das Vinyl in die Kamera und es ist.
Oh mein Gott. Es ist, Fabian hält gerade eben das, die Figur. Hast du bei. Hast du Nerdy Turdy ein bisschen Geld in den Rachen geworfen?
Habe ich jetzt, ja.
Beste
ich hab,
Grüße.
Ich habe direkt zuschlagen müssen. Ich habe auch die ganzen Memes und so gesehen und dachte, ja, okay, ganz süß. Und dann habe ich die erste Folge gesehen am Schluss und dachte, oh mein Gott. Ich muss alles für dieses Kind
machen. Memes ist ein gutes Stichwort für das Kind. Es gibt so wahnsinnig viele, es ist so viel Meme-Potenzial bei dem. Alleine dieses, also auch hier als Charakter für Comic Relief, wenn sich hier Gina Caranos Charakter und Pedro Pascal sich battlen in der vierten Folge und die beiden dann praktisch einen Mexican Standoff haben und sich gegenseitig den Blaster unter die Nase halten. Beide schauen zur Seite und da ist einfach The Child mit seiner Knochenbrühe. Einfach lecker am Abschlürfen. Es ist wunderbar. Und es gibt auch, und das ist absolut mein Lieblingsmeme, ist dieses Meme, in dem diese eine Szene, in der Baby Yoda oder halt The Child in dem Cockpit der Razor Crest auf Knöpfe drückt. Und da gibt es dieses eine mega, Meme, mega. Da hat einer Afrika von Toto reingemacht. Er drückt auf den Knopf, da läuft Afrika. Dann macht er so, don't touch that. Dann drückt er wieder drauf und dann, nee, wieder nicht. Und dann drückt er noch einmal drauf und dann kommt, it's gotta take a lot to take me away. Und das ist einfach wunderbar und ich liebe es. Ist eh einer meiner Top 3 Songs of all time. Und ich bringe den Witz nicht. Kotter, nein. Ich bringe den Witz nicht.
Na gut.
Ein Song, der so gut ist, dass sie den ganzen Kontinent danach benannt haben. Auf jeden Fall, es ist wunderbar. Wow. Es ist, Baby Yoda, sehr viel Meme-Potenzial. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ist es ein Klon von Yoda?
Nee, das haben sie doch ausgeschlossen. Klon haben sie doch ausgeschlossen.
Hm? Weiß ich jetzt gar nicht.
Also ich meine, dass dieser Doktor gesagt hat, dass es organisch zustande gekommen ist. Also Klon wurde meiner Meinung nach
sehr
ausgeschlossen.
Sehr gut. Du hast.
Also ich habe immer nur gelesen, es gibt ja relativ wenige Angehörige von, zumindest bekannte Angehörige von Yodas
Rasse. Hm. Ja.
Und das kann dann natürlich schon sein, dass vielleicht eine Verwandtschaft besteht oder ähnliches. Es ging ja eine ganze Weile rum, auch das Bild von Yoda und ja, this guy fucks.
Aber er ist doch ein Jedi und Jedi sind zu
lieb. Es gibt doch diese Yaddle.
Yaddle gibt's ja, genau, stimmt. Das ist eine weibliche aus der Spezies. Ne?
What happened 50 years ago?
Man weiß nicht.
Und my Zölibat haben die Jedis übrigens. My seed you will take. Pregnant you will be. Okay, wow, sorry. Entschuldigung.
Das hat mich gerade. Das war einfach so wrong, aber. Naja, was passiert? Nature finds its way. Nature's healing. Die Figur ist eigentlich, haben wir alles schon abgehandelt dazu. Es ist genau der Sympathiebringer. Es ist der Merch-Haken des ganzen Universums. Es ist eine fantastische Vorlage. Ich war an Karneval Baby Yoda. Ich habe nie in meinem Leben so viel Scheißaufwand reingesteckt wie in dieses Kostüm. Ich bin echt nicht der Karnevalist, aber das war so der Punkt, ja, das mache ich, weil das ist lustig und dumm und richtig aufwendig.
Da hast du die
Face Mask, ja,
alles. Du hast da die Jedi-Robe benutzt, die wir dir, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt haben vor ein, zwei Jahren.
Ja, stimmt, das war eure Jedi-Robe. Die war fantastisch.
Das Kostüm war fantastisch. Das sollten wir eigentlich, dürfen wir das für das Cover benutzen? Für die Folge?
Go for it, boah. Alter. Ich suche gerade eben das Foto nochmal. Ah ja, da ist es. Das hat auch bei Insta sehr gut funktioniert.
Oh Gott, geil.
Es war
wunderbar. Darf ich auch nochmal ganz kurz einen Shoutout raushauen an Mr. Fucking Apollo Creed, Carl Weathers, der einfach auch richtig... Ich fand ihn einfach super, super sympathisch. War zwar natürlich auch ein Arschloch in der Serie, aber Ich fand ihn einfach toll und ich freue mich, dass der auch in der zweiten Staffel dabei sein wird. Sein Bart ist jetzt ein bisschen voller und vor allem auch etwas weißer. Und ja, es ist wunderbar.
Hm. Sieht man das jetzt?
Ich sehe es leider nicht.
Ich habe gerade den Bildschirm geteilt.
Aber du hast es gesehen, oder? Wir benutzen das einfach. Wir benutzen das. So, als das Bonusbild. Dann für,
wir machen da aber richtig Clickbait bitte draus.
Ja, richtig.
Baby Yodas Vater.
In, hier auf, bei uns auf. Zu Gast. Leaked, exklusiv. Leaked Footage. Leaked, Hashtag gone sexual. So, jetzt. Ja. Nee, aber Carl also. Weathers hier als dieser Gilden-Anführer dieser Kopfgeldjäger auf dem Planeten, in dem ein Großteil der Serie spielt. Und den fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Also,
er hat diese Killerstimme, ja, das ist so irre.
Finde ich auch gut.
Das ist so geil.
Ja. Und Nick Nolte habe ich nicht gecheckt, dass Nick Nolte in dieser Serie mitspielt. In Full so Make-up lustig. Als dieser Quilt heißt er, ne? Man sieht, ich bin total gut vorbereitet. Quill. Genau. Hätte ich nicht gedacht, aber auch sehr, sehr gut. Und vor allem auch hier Meme-Potenzial einfach mit diesem I have spoken. Das ist so dieses, nö, wir machen das jetzt so, wie ich das sage. Das von 2019.
Ich habe mich irgendwie so an Indianer erinnert. Ich habe so immer dieses, ich habe gesprochen im Kopf gehabt von,
ach so.
Keine Ahnung, früher war ich so mit Indianern.
Ja, ich weiß, was du meinst, dieses, okay,
hau, mein Wort ich geht. Habe gesprochen.
Ja, das ist meine Welt. Hier läuft alles so nach meinem Regeln.
I have spoken. Und Giancarlo Esposito als Moff Gideon.
Ja, also ganz ehrlich, Dark Lightsaber, ich bin so gespannt, weil wie gesagt, ich habe Rebels nicht gesehen.
Aber das kommt, du kennst, also das ich habe es auch nicht gesehen, aber genau, du weißt um deren Bedeutung, richtig?
Ich habe mich eingelesen so ein bisschen, aber was es genau bedeutet, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist mysteriös, es hat eine schwarze abgezackte Klinge, es sieht so ein bisschen aus wie ein sehr langes Tanto. Schwert, die Form, und das ist super faszinierend. Allein der Effekt sah ja schon bei Rebels ich habe mir ein paar Szenen angeguckt, total krass aus, und wie sie es jetzt umgesetzt haben bei Mando ganz am Ende.
Komplett schwarze Klinge, yo, mit diesem weißen Umriss dann, sieht einfach mega geil. Ist das nicht, glaube ich, auch eine mandalorianische Waffe generell? Mhm. Also da habe ich ja auch wirklich Bock. Also generell auch hier Giancarlo Esposito finde ich in eigentlich fast allem gut. Wobei ich jetzt mal so langsam ein bisschen Angst habe, dass Giancarlo Esposito, wenn ich den sehe, ich denke automatisch an Gustavo Fring. Automatisch.
Ja, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also, weil er halt auch immer den gleichen Charakter spielt. Eben. Also jetzt in The Boys ja genauso.
Völliger Typecast, ja. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also, wenn ihr euch die alten, so hier, Do the Right Thing oder so anschaut, da ist er komplett anders. Aber ja, mittlerweile ist er schon Typecast, das ist schon richtig. Und
Habt ihr The Boys
natürlich
gesehen?
Hast du nicht unsere
48 Folgen zu The Boys aufgenommen.
Hallo, hast du nicht?
Fantastisch.
Der Kotter hat sich gerade geoutet. Er hört den Fernsehsessel nicht, sonst wüsste er das.
Ich bin völlig frisch und unvoreingenommen in dieses Ding reingegangen. Ja?
Nee, wir haben tatsächlich.
Das letzte Mal, dass ich einen Podcast gehört habe, war, glaube ich, lange her.
Du bist auch ein busy, busy Boy, deswegen. Sei dir das verziehen. Nee, tatsächlich haben wir The Boys.
Ich bin ein faules Schwein, das ist, was ich bin, aber es ist nett von dir, danke.
Wir haben auf jeden Fall, wir haben die zweite Staffel letztens behandelt, Folge für Folge. Und ich glaube auch viel zu lange über diese Folgen geredet, aber über The Deep kann man eigentlich auch Stunden erzählen.
Nicht lange genug reden.
Ich bin gerade eben erst in der Mitte der zweiten Staffel, Leute, ne? Also ich bin gerade eben erst beim Reveal, wie Dingens überhaupt so richtig
drauf ist. Okay,
wie Stormfront richtig drauf ist.
Vielleicht hört jemand den Mandalorian-Cast, hat aber Boys noch nicht geguckt. Schaut's einfach an. Ist gut. Aber ja, doch, schau's weiter. Ist krass. Ist geil. Und hat auch hier, wie bei Mandalorian, da hat man schon Bock drauf. Mhm.
Ja, man möchte wissen, wie es weitergeht, auch wenn es bei Mando eben dieses Episodenhafte ist. Aber hier bemerke ich für mich jetzt gerade auch so ein bisschen diesen Link Richtung Jedi Knight. Mhm. Und just gerade auch in der Gefängnisschiff-Folge.
Ja.
In der Bill Burr dann halt
Bill Burr spielt damit.
Das ist vollkommen krank einfach. Aber Die Rolle ist perfekt gewählt. Man kann zu ihm und seiner Comedy stehen, wie man will. Ich verstehe, warum sie auch ein bisschen kontrovers behandelt wird. Aber nichtsdestotrotz ist da so viel. Auch da einfach die Rollen perfekt gewählt.
Auch hier Natalia Tena. Hier kennt man aus den Harry Potter Filmen. Und aus dieser einen Rolle, von der man in Game of Thrones gedacht hat, oh, das könnte noch wichtig werden. Nope. Ist es doch nicht.
Wer? Was? Okay. Moment, warte
mal. Ach, die Schwester?
Nee, die spielt? Hat die hier Osha gespielt, die Wildlings.
Ach was, die hat hier in der Folge mitgespielt. Ach,
die das war ist die Schwester. Ja, genau, der Twi'lek war das. Richtig. Ah, und okay. Clancy Brown, seines Zeichens die amerikanische Stimme von hier Mr. Krabs. Und den kennt man auch, den kennt man auch. Den kennt man aus Die Verurteilten. Ja. Den kennt man aus Starship Troopers.
Starship Troopers, genau. Ja,
den kennt, wenn ihr den seht, dann wisst ihr, wer das ist. Clancy Brown, cooler Typ. Der spielt da diesen wie heißt der? Ich glaube, der heißt Burke.
Und den Satan.
Ja, den Satan, genau. Finde ich auch geil. Da ist einfach auch hier in der Serie mal ganz casual einer von Darth Mauls, auch von Darth Mauls Spezies vertreten. Mhm. Auch in Folge 4. Ja, ganz kurz sieht man da aber, das ist auch so einer. Und das finde ich schön, dass man, dass er dann vielleicht so diesen einen oder anderen Easter Egg dann auch hat, aber nicht auf dieses, wie bei Rogue One, wo du hast so, der hat Red Leader gesagt. Oh, er hat Gold Leader gesagt. Oh Gott, das ist ja wie in Star Wars. Sondern das ist ein bisschen subtiler und das finde ich da auch echt gut.
Ja. Und Burke ist alles andere als subtil. Das ist so schön. Das ist wirklich amerikanische Ralf Möller.
Warum haben sie Ralf Möller nicht
wuchtet
geholt?
Wuchtet sich einfach komplett durch die Gänge. Es ist total dumm. Mark Boone Jr. Das ist krass. Der sah ja auch mal total anders aus, wie heftig das ist. Mark Boone Jr., den kannte ich jetzt hauptsächlich, also er hatte doch auch mitgespielt bei Sons of Anarchy, oder? Habe ich das noch richtig?
Stimmt, oh mein Gott.
Also der Zottelige, der die Aufträge
Der hat auch in Batman Begins hat er, glaube ich, auch mitgespielt. Mhm. Stimmt. Ich wusste, ich kannte den irgendwoher. Aber ja, das ist der praktisch den, die hier Mando die Mission gibt in Folge 6, glaube ich. Jo. Ja, stimmt. Ach, geil. Das ist geil.
Auch eine geile Folge. Dieses Ganze, wie Mando quasi diese Crew da nacheinander.
Batman-Style.
Diese Szene, wo er sich an Bill Burr reinschleicht mit diesem Strobolicht, das war so Batman und fand es so geil. Es hat mir mega gefallen, auch wie er diese Druiden da bekämpft auf engstem Raum. Mhm. Oh, richtig gut.
Ja. Oh, ich habe da einfach echt Bock drauf. Also, wenn wir jetzt mal so wirklich schauen, in welche Richtung geht das jetzt hier mit Mandalorian. Ich meine, die neue Staffel, die kommt jetzt raus. Was weiß man? Nicht wirklich viel. Wenn man sich jetzt hier auch das Casting anschaut, vielleicht, Cotta, für dich auch, hast du bestimmt auf dem Schirm gehabt, Sasha Banks spielt ja auch mit, wird auch in 8 Folgen mitmachen.
Stimmt! Sasha Banks, wer sie nicht kennt, Wrestlerin in Diensten der größten Promotion, WWE. Menschen, die nichts mehr mit Wrestling zu tun haben, das letzte Mal in den 90ern, das war mal WWF.
Oh Gott.
Und es ist einfach die größte Wrestling-Company. Für mich das spirituelle Vorbild für die Firma Wort in The Boys. Aber
stimmt,
nur so viel dran zu unterstellen. Aber Sasha Banks als The Boss eigentlich, auch schon so ein bossy Character, eine starke, eine krasse, arrogante Figur im Ring. Gerne auch so irgendwo zwischen Anti-Heldin und Bösewicht.
Ist sie Heel oder Face?
Wenn man so sagen will.
Aktuell ist schwierig zu sagen. Sie hat ja, sie wurde, also sie waren ja beide Heel, Bailey und Sasha. Mm. Und Bailey hat so ein bisschen gegen sie geturnt. Also eigentlich müsste jetzt wieder Face sein. Sie hat ja auch jetzt
also Heel, sein, also Heel ist in der WWE-Welt böse und in der Wrestling-Welt ist Heel böse und Face ist gut, ne? Für die es nicht wissen, ja, genau. Die nicht so drin sind.
Also Baby aktuell Face vielleicht Tweener.
Ja, okay, sehr gut, sehr gut. Ich sehe schon, wir machen noch einen Wrestling-Cast. Wir kriegen das noch hin. Dann heißt es irgendwie der Fernsehsessel im Ring, irgendwie sowas. Da kriegen wir noch einen besseren Namen hin. Aber das können wir machen. Buben bingen WrestleMania. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört. Nee, geil. Also, ich weiß es nicht. Wollt ihr noch irgendwie groß was erzählen, was loswerden? Liegt euch noch irgendetwas auf dem Herzen oder auf was freut ihr euch jetzt in der zweiten Staffel, die jetzt morgen anläuft? Also für uns morgen?
Vielleicht bin kurz. Was haltet ihr von der Demaskierung? Dass wir ihn ohne Helm gesehen haben in der 8. Folge?
Wichtig.
Fand ich.
Echt? Ich fand's fast unnötig.
Ich fand's okay, ich fand's nicht schlecht. Wir können ja gleich darüber diskutieren. Ich fand's aber gut, dass das so unzeremoniell war. Dieser Helm ist weg und da siehst du einfach diesen, es ist kein fucking Badass. Natürlich, es ist Pedro Pascal, aber es ist einfach ein Mann und der ist verschwitzt und der sieht jetzt auch nicht wirklich furchteinflößend aus. Und entsprechend war das ein sehr menschlicher Moment, fand ich, der in dem Kontext schon gepasst hat, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn es jetzt nichts gewesen wäre. Ich fand's.
Fabian, ja. Alles sorry. Ich hab dich.
Nee, bitte.
Fabian, ich hatte nur gerade, weil du sagst, du fandest es unwichtig. Was genau meinst du damit?
Nicht unwichtig, unnötig. Ich hätte es nicht gebraucht. Unnötig. Also, wenn sie es machen wollten, dass er sich demaskiert, dass er seine Hülle fallen lässt, dann hätten sie es von mir aus auch machen können, dass wir ihn nicht sehen. So nach dem Motto, okay, man sieht, wie er den Helm abnimmt und dann blenden sie weg, weil im Endeffekt, man weiß ja, dass Pedro Pascal drunter steckt und man weiß, dass er ein Mensch ist. Ja, das sieht man allein in den Flashbacks. Von daher hätte ich es nicht gebraucht. Ich habe gedacht, sie machen da vielleicht mehr draus, dass sie sagen, das wird so, was weiß ich, eine wichtige Szene im Finale, dass sich die maskiert. Ich meine, klar, es war jetzt nur vor IG-11, aber trotzdem fand ich so, das war so ein Wink an die Fans, so nach dem Motto, hey, Pedro Pascal, ihr kennt ihn. Also mir hat es jetzt nicht die Serie kaputt gemacht oder die Folge, um Gottes Willen. Aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht.
Man hat ja in der Folge auch schon den Namen von Mando erfahren. Das hatte mir schon gereicht. Da war so, die haben eine Geschichte zusammen und er hat einen richtigen Namen sozusagen. Das hätte mir schon gereicht. Und als dann diese Szene kam, war es für mich dann auch so, machen die das jetzt wirklich? Ziehen die das jetzt? Okay, die machen das. Ah, es ist Pedro Pascal. Who would have known? Anyway.
Und ich meine, es war ja sehr, sehr szenenbezogen an der Stelle. An der IG-11, gespielt von
Taika Waititi.
Gesprochen von Taika Waititi, sowas wie seine eigene Menschlichkeit entdeckt. Und das war dann so ein bisschen, du zeigst mir deins, ich zeig dir meins. Seltsames pubertäres Male-Bonding-Moment war. So, aber auch schön auf eine Art, weil das nochmal so dieses, hey, wir stecken voll in der Scheiße und sind gepanzert und bewaffnet bis zum Hals, aber im Grunde stecken auch nur Menschen drunter. So hatte ich das an der Stelle verstanden und fand es eigentlich deswegen so einen wichtigen Moment. Weil es nicht nur, also es war nicht so ein wichtiger Moment unbedingt für den Mandalorian, sondern mehr für IG-11.
Ja, aber auch die Szene danach, klar, er hat jetzt vor allem am Ende dann auch trotzdem seiner Programmierung unterworfen, aber trotzdem hat er sich ja doch auch geopfert. Also ich war da auch recht, schon ein bisschen betroffen, als er dann gesagt hat, so, hey, eigentlich wäre das ein cooler Dude, den du gebrauchen könntest in der Zukunft. Und der ist auch ziemlich witzig, weil auch hier Taika Waititi mit da am Start ist. Oder sehr amüsant auf jeden Fall. Und dann opfert er sich. Fand ich auch schade, schön, krass irgendwie. Genauso wie hier, hat mich jetzt nicht so sehr mitgenommen wie jetzt Nick Nolte's Charakter. Bei dem ich dann doch wirklich gedacht habe, die schaffen das noch. Die sind da vorne ist die Razor Crest. Die schaffen das noch. Und dann siehst du nur am Ende diesen rauchenden Körper von ihm und dann denkst du auch so,
das war so sad. Das war sad. Echt sad. Also ganz ehrlich. Ja.
Genau, aber genauso IG-11 aber auch. Also das war auch wirklich so, das wäre eigentlich ein cooles Crewmitglied sozusagen. Gut, ist es halt so und es ist aber auch okay so. Das ist auch gut so. Mehr Platz für andere. Und für Neues. Und ja, ich bin gespannt. Ich sag das jetzt zum fünften Mal in diesem Cast, aber ich bin einfach gespannt, was sie jetzt nochmal herzaubern, storymäßig, in welche Richtung das gehen wird. Und auch vielleicht ja, ja, ob die dann vielleicht sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, wurde jetzt so angeteasert von dieser mandalorianischen Schmiedin, ja, hier, du musst sie zu seinesgleichen bringen. Es gab, ja, ich hatte schon mit welchen zu tun, die haben, die konnten auch die hatten die gleichen Kräfte wie das Baby. Die nannten sich die Jedi. Und dann so, oh, gehen wir da jetzt hin? Und es heißt doch, na, wie heißt sie? Ahsoka Tano. Auch hier Star Wars, Clone Wars Kenner werden das wissen oder die, die sich halt da schon eingelesen haben oder eingelesen sind, die wissen ja, das ist der ehemalige Schüler oder die ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker gewesen, soll in dieser Staffel auch eine Rolle spielen.
Ist sie nicht tot?
Und da bin ich gespannt. Wie gesagt,
ja, vor allem, weil gespielt von, es ist wie ihr.
Ja, mir doch entfallen. Auch, deswegen habe ich es doch gerade so.
Ashley Drane.
Was? Nein.
Weiß ich nicht, Ahsoka Tano, habe ich nur gegoogelt.
Ja, das ist die Schauspielerin, die Sprecherin. Oh Gott, liebe Leute, ihr seid, ihr.
Aus Luke Cage, oh mein Gott.
Hier, die Ex-Frau oder Ex-Freundin von Eric Andre.
Chris. Nee, keine Ahnung.
Oh was? Mein Gott. Bin raus. Leute, es fällt uns noch ein. Ich google das jetzt nicht. Mir fällt das jetzt noch so ein.
Ich google das jetzt ein. Mir fällt das nicht ein.
Kit hat es auch gegoogelt, aber wolltest du
mal gucken? Nein. Ich find's auch gar nicht.
Der liegt auf der Zunge, gell?
Es ist so schlimm.
Wie kann man Rosario
Dawson? Rosario Dawson, oh mein Gott.
Dieser Name ist so episch, die Frau ist so episch, ihre Schauspielkunst ist so episch. Sie war selbst in diesem Drecks Men in Black Teil war sie das.
Oh Gott, war das Men in Black 2?
Ja, ich glaube.
Das war der mit hier Johnny Knoxville, ne? Ja, der war nicht schlimm. So.
Der war nicht so. Aber Rosario Dawson in allem, wo sie mitspielt, ist ja halt einfach so da. Und so ein bisschen ähnlich wie anders als Gina Carano, aber einfach so eine komplexe, unfassbar mysteriöse Figur. Perfekt für Ahsoka Tano.
Interessanterweise, ich schaue mir gerade hier das IMDb an. Ich finde sie nicht.
Ja.
Bin ich auch Gott.
Wer weiß. Und ich sehe gerade hier diese Bike Trooper aus der 8. Folge, einer gespielt von Jason Sudeikis. Tatsächlich ein Highlight der Folge. Diese Folge hatte nur Highlights. Aber diese zwei Stormtrooper.
Da hat man einfach Taika Waititi gemerkt. Da hat man
seinen Humor
gemerkt. Diese dumme Unterhaltung zwischen den beiden.
Ja, und vor allem.
Er die ganze Zeit das Kind
und vor allem dann wirklich dann auch nochmal die Lore nochmal wirklich auf die Spitze getrieben, indem die beiden Bike Trooper es nicht auf die Reihe gekriegt haben, eine Dose mit ihrem Blaster abzuschießen, die 2 Meter vor ihnen auf dem Boden steht.
Ja.
Und das heißt einfach wieder,
so großartig.
Stormtrooper treffen nix treffen die. Wahnsinn. Ja,
einfach sehr schön auf einem persönlichen Level mit den Tropen, mit den ganzen.
Ja, die sind aber, ja, aber das ist halt auch wieder auch so dieses, okay, das ist jetzt diese Welt, in der sie leben. Es ist eine postimperiale Welt. Die Leute sind jetzt halt vielleicht auch ein bisschen lockerer. Und das siehst du auch hier auch wieder ein Lob an das Production Design, dass die halt wirklich diese Rüstungen auch so alt haben aussehen lassen, dass die einfach schon so, weiß, die Leute sind nicht mehr im Imperium mit involviert. Die haben aber die Rüstung noch an, weil es ist eine Rüstung. Aber die sind trotzdem jetzt nur noch fürs Geld hier am Start. In diesem Ort, in dem es praktisch nur
Kopfgeldjäger gibt. Anybody can be a Stormtrooper so ein bisschen.
Nein, das sind halt ehemalige wahrscheinlich, die einfach sagen, ja gut, ich habe halt die Rüstung jetzt noch, also dann benutze ich die auch. Und das sind halt auch irgendwelche,
Die werden doch von Espositos Charakter geschickt oder passen
das,
da auf.
Die das sind
doch
Geile ist ja tatsächlich, das Produktionsteam hatte zu wenig Stormtrooper-Rüstungen, weswegen sich die Produktion gelesen an die 501. Legion gewendet hat. 501. Legion, das ist diese Star-Wars-Fan-Vereinigung. Ich glaube, weltweit gibt es fünfstellig, oder? Über 10.000 Leute. Das ist eine Gruppe aus Cosplayern. Und gibt's in Deutschland, glaube ich, auch. Und da haben sie halt einen Aufruf gestartet und da sind also so die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, der Sturmtruppler, die man in der Folge 7 und Folge 8 sieht, sind einfach Cosplayer, die da mit dabei sein dürfen. Fand ich geil. Fand ich aber auch irgendwie wieder menschlich. Fand ich auch irgendwie wieder menschlich so schön so, okay. Ihr habt zwar schon Geld, aber ihr habt nicht so viel Geld, dass ihr euch jetzt hier nochmal 50 Rüstungen hin produzieren könnt. Oder sie wollten einfach Fanservice in Masse betreiben. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall.
Ja, ich meine, es war von vornherein ein Win.
Absolut. Finde ich schön.
Also, da gibt es ja auch dieses geile Bild mit der 501. mit dem Mandalorian, wo sie halt alle ihre Helme abnehmen, nur halt Pedro Pascal bleibt den Charakter der fucking Helm auf. Und alle haben so den Helm unten und grinsen ins Foto, außer Mando, der hat halt seinen Helm auf. Also kann genauso gut ein Stuntworker gewesen sein, aber hey, für die Leute war es bestimmt mega.
Ich bin da jetzt auch nicht so drin, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass für Mando ein Stand-in benutzt wurde, zumindest teilweise. Aber keine Ahnung, ich habe es nicht gemerkt. Also ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Ich habe es nicht gemerkt. Aber ich hätte, ja, ich freue mich einfach auf diese Serie und ich freue mich auf die zweite Staffel. Ich bin da so, ich hab richtig, richtig Bock drauf.
Ich hoffe, dass es wieder so episodenmäßig wird. Aber ich stelle mir das auch so vor. Ne? Sie haben ihre große Rahmenhandlung. Sie wollen den kleinen Yoda irgendwo hinbringen. Sie haben Moff Gideon, auf den sie ein bisschen aufpappen im Hintergrund. Ich denke mal, dass die ersten zwei Folgen vielleicht nicht großartig was passiert. Und sei einfach wieder nur so auf verschiedenen Planeten unterwegs sind. Aber allein darauf habe ich Bock. Ne? Das ist halt auch Star Wars für mich. Andere Welten sehen, ja. Andere Viecher sehen, irgendwie neue Flugzeuge sehen, vielleicht auch ein paar versteckte Hinweise oder auch weniger versteckte Hinweise. Vielleicht sieht man mal irgendwo einen kaputten A-Wing, kaputten X-Wing und denkt, ey, kenne ich, mag ich.
Direkt eine Frage, wie findet ihr das Design der Razor Crest, also von Mandos Schiff?
Geil. Ich finde es einfach, aber geil. Ich verstehe auch nicht, wie die das schaffen. Ich finde alles geil. Also generell jedes neue Flugzeug oder Raumschiff oder whatever, was sie irgendwie kreieren, ich finde, die sehen immer geil aus. Ich meine, es kommt nicht an die Slave ran.
Nee,
warum ich die Slave so geil finde, weiß ich auch nicht. Aber die Razor Crest, ich habe sie mir jetzt auch als Lego bestellt. Ich finde die geil.
Was kostet das als nice. Lego?
140, glaube ich. 130,
du musst mir nachher nochmal sagen, was du arbeitest. Weil
ich prostituiere
mich. Ah, so ist das. Ja, Corona trifft jeden hart. Ja, stimmt schon.
Ja, Webcam. Ich bin Webcam-Girl. So.
Dann verlinkst du nachher neben deinem Instagram auch noch dein OnlyFans. Das können wir schon machen.
Ja. Oh, OnlyFans, das wäre doch was für uns gut, oder?
Oh Gott, oh Gott.
Was ist schon Patreon? Ganz ehrlich, OnlyFans ist, glaube ich, viel ergiebiger. Das macht viel mehr
was
Sinn.
Was wir aber haben, wir haben kein Patreon, wir haben kein OnlyFans, aber wir haben jetzt auch ein Discord tatsächlich. Also für die jetzt zuhören, Bock, wenn ihr Bock habt, kommt in unser Discord, schaut auf Fernsehsessel-Podcast auf Instagram, da ist das verlinkt. Und ich möchte ja gar keine Abmoderation machen, ich wollte es nur jetzt einfach noch mal kurz sagen und deswegen hier jetzt auch noch mal an der Stelle. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Möchtet ihr noch etwas loswerden, bevor wir uns in die Nacht begeben bis Mitternacht? Kommt das eigentlich um Mitternacht raus, die neue Folge?
Es wäre ganz angenehm, weil ich noch 5 Stunden arbeiten muss ab 12.
Ach, das
und
stimmt.
Ich habe die Downtime habe ich zu füllen.
Ah, stimmt.
Wie geil es wäre.
Oh, das wär echt gut, tatsächlich, ja. Hast du WLAN da? Da kannst du bestimmt ein Tablet mitnehmen und das einfach dann zwischen den Moderationen.
Digga, ich habe einen Browser da. Also,
ja, gut.
Es ist jetzt nicht so, als ob man 5 Stunden die ganze Zeit, es gibt Sendungen, da ist viel los, aber dass dort hin und wieder einfach Wrestling geguckt wird, das liegt an einer einzigen Person.
Ja, sehr, sehr gut. Also, liebes WDR-Studio, falls ihr nachts jemanden Clotheslines und Dropkicks üben seht, dann ist das der Kotter.
Nein, ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt. Ich möchte das auch in Ruhe angucken können und mich richtig schön wieder reinsetzen in diese Welt, die so konsequent, so wunderschön, so liebevoll ausstaffiert und so hochklassig besetzt schon in der ersten Staffel gezeigt hat, was möglich ist, wenn man Leute konsequent machen lässt und nicht in letzter Sekunde irgendwie das Skript nochmal umschmeißt, wichtige Figuren plötzlich wieder degradiert zu Nebendarstellern, ohne jedweglichen Einfluss auf die Haupthandlung. Wenn man konsequent die Geschichte an den Punkt bringt, an dem die Leute sagen, oh mein Gott, ja, ich will mehr. Und das hat Mando sowas von geschafft. Jede Person, der ich mit Mando damit auf den Sack gegangen bin, ist rausgegangen und hatte tagelang nur noch This is the way.
This is the way.
Auf den Lippen. Und dass ein Produkt aus dem Hause das so konsequent hinkriegt, ohne dass es, was ja auch der Vorteil an Mando an so einer neuen Serie ist, wenig Baggage, wenig Leute, die dann schon mit gezückter Heugabel vor dem TV sitzen und warten, nur darauf warten, dass sie irgendwas zerfetzen können, was ihnen nicht gefällt. Weil klar, Boba Fett, wichtig, ja, aber nicht so wichtig, als dass ein ganzes Universum davon abhängen würde. Und das war ja ein bisschen das Problem bei der neuesten Trilogie, dass einfach zu viele Leute schon darauf gewartet haben, dass irgendein Fehler passiert. Und das ist dann halt, ich mochte 9 sehr, aber ich fand 9 noch verwirrend. Und man hat den Trouble, den es im Background der Produktion gab, einfach angemerkt, dem Film. Was bei Mando einfach mit weniger Baggage kam und man sich eher einlassen konnte und die Showwerte, die Überraschungswerte schon so stark waren, ein kleiner Yoda, ein gefühlvoller Mandalorianer, krasse Nebencast, was passiert? Schon allein das Bild mit den Sturmtruppenhelmen aufgespießt zu Beginn, ist einfach so eine starke Umkehr des Machtverhältnisses in diesem Universum. Gleich von vornherein wird klar gemacht, okay, hier laufen ein paar Dinge ganz anders. Und hier sind wir am seedy Underbelly dieses ganzen Universums. Ja, das waren die starken Momente auch schon bei Rogue One, wo du gesehen hast, okay, da wird im Untergrund nicht auf der höchsten Ebene dieses ganzen Universums gegeneinander gekämpft, sondern hier ist der schmutzige Krieg ganz unten, hier ist der Dogfight, hier wird's wirklich dirty und hier geht's auch um Kleinigkeiten, aber die haben alle ihren eigenen Wert und das fand ich konsequent gemacht an der ersten Staffel Mandalorian, deswegen habe ich so krass Bock auf die zweite.
Ja, also da bin ich voll bei dir dabei, absolut. Also dieser Teaser-Trailer damals mit diesen ganzen kleinen Set-Pieces, die aber auch nicht wirklich viel von dieser Story erzählt haben, sondern einfach nur die Welt gezeigt haben. Das hat mich so abgeholt und natürlich Werner Herzog dann. Aber es ist super und ich wurde nicht enttäuscht und ich bin so froh, dass wir tatsächlich jetzt hier da nochmal was bekommen in der Art. Bin auch gespannt, was jetzt generell alles jetzt rauskommt. Also ich finde es persönlich jetzt auch gar nicht schlimm, dass jetzt hier Star Wars so krass gemolken wird jetzt, generell jetzt von Disney. Ich meine, klar, es ist denen ihre größte Cash-Cow neben Marvel und neben ihren Disney-Properties. Es ist einfach nur eine weitere Cash-Cow, die sie haben. Aber ja, und solange die Storys einigermaßen gut sind und wenn die Leute irgendwie noch so Freiheiten haben, so wie jetzt hier mit Mandalorian, indem man sagt, okay, wir machen unser eigenes Ding, das jetzt nicht mit dieser Main-Skywalker-Geschichte da zusammenhängt. Super. Wie du schon gesagt hast, Fabian, ich würde auch eine Serie einfach Tales from Tatooine heißen. Übrigens geil, dass diese Bar einfach da auch wieder drin ist. Von damals, aus dem Originalfilm. Und dass dieser Ganzlinger, der Mando anheuert, an der gleichen Stelle sitzt und die gleiche Pose hat wie Han Solo damals.
Das ist ein nicer Nod. Außerdem ist der Barmann einfach durch einen Androiden ersetzt.
Stimmt.
Wir dulden keine Androiden.
Oh mein Gott, stimmt. Krass.
Ja, Sign of the Times.
Aber auch hier gerade gut genug und nicht zu viel anspielen. Eben. Also ich glaube, wenn da jetzt noch die Cantina-Band im Hintergrund gespielt hätte, dann wäre es, glaube ich, wieder ein bisschen too much.
Richtig. Gewesen.
Da finden sie das richtige Mittel zwischen Fanservice und dass man es trotzdem noch organisch in die Story mit einbauen
absolut,
kann.
Absolut. Und ja, ich habe Bock. Fabian, du hast Bock.
Definitiv. Und ich freue mich auch auf den wöchentlichen Release.
Ja.
Dass wir nicht alles gleich wieder auf einmal wegbingen müssen und dann wieder keine Ahnung wie lange warten müssen.
Ja, das fand ich bei The Boys auch gut, dass am Anfang drei Folgen rauskamen.
Absolut.
Es werden busy Wochen, denn ja, Discovery ist ja auch wieder gestartet, für die ich sehr ein großes Herz habe. Ja,
sogar nach der zweiten Staffel.
Star fucking Trek. Erst recht nach der zweiten, ja, natürlich nach der zweiten Staffel, Alter, die Karten sind neu gemischt, es ist ganz neu, es ist super weird, es sind die Freiheiten sind da und oh man, Saru, ich hab, Saru ist so ein geiler Charakter, um mal kurz komplett auf eine andere Serie zu gehen, die aber auch jetzt gerade wieder in einem Weekly immer freitags rausgehauen wird, es werden gute Wochen, was das angeht. Werden es gute Wochen.
Es ist auch einfach Doug Jones.
Doug Jones. Ich wollte gerade gucken, wie er heißt.
Doug Jones. Was hat er hier bekannt für? Alle Albträume der Kinder zwischen ja, von 1900, weiß ich jetzt gar nicht, wann kam Mimic raus? 97, 98 bis Shape of Water, was jetzt vor 2-3 Jahren rauskam, hat er ja immer die.
Der Original Hellboy-Reihe.
Stimmt, genau.
Pan's Labyrinth, ja. Also immer, wenn es was mit Händen zu tun gab und Figuren über 2,20.
Das war er.
Saru, der schwingt mit seinen Armen, wenn er läuft, hinter seinem Hintern. Das ist so ein geiles Detail, wie konsequent er das durchzieht. Er schwimmt in der Luft quasi mit seinen Händen.
Oh Gott.
Das ist so lieb, das ist geil.
Ich muss mir das nochmal anschauen. Ich habe den ersten Teil der ersten Staffel gesehen. Also mich hat es nicht abgeholt. Oder ich bin...
Sehr schwierig. Super schwierig, weil ich habe jeden Charakter gehasst zu Beginn von Star Trek Discovery. Wirklich, kein einziger Charakter war mir irgendwie sympathisch. Alle viel zu beladen, alle viel zu unsympathisch. Niemand hat irgendwie einen Anlass gegeben, ihn oder sie zu mögen. Und das hat sich wirklich mit der Zeit erst gegeben. Mhm. Es sind so starke Figuren rausgekommen am Ende. Immer noch die stärkere Serie als Picard. Es geht so weit nach vorne. Und in der dritten Staffel...
Ich sag dir gleich, warum ich tatsächlich Discovery nicht mehr geschaut habe. Das war die Zeit, in der ich ins Fitnessstudio gegangen bin und ich eine Dreiviertelstunde lang auf der Tretmühle war. Da habe ich nebenher Star Trek Discovery geguckt und jetzt verbinde ich einfach Fitnessstudio mit Star Trek und deswegen...
mit Qual.
Ja, deswegen
das ist der Grund, aus dem ich Sons of Anarchy nicht mehr weitergeguckt
siehste
habe.
Siehste mal.
Genau dasselbe.
Das ist genau das. Genau negative dasselbe. Behaftung. Leider. Aber naja.
Deshalb gehe ich gar nicht erst ins Fitnessstudio.
Du machst es richtig. Du machst es richtig, Fabian. Sehr gut, sehr gut. Ja, that's it, oder? Mehr brauchen wir nicht wirklich sagen. Wir finden es geil. Wir haben Bock. Ne? Was man vielleicht noch sagen kann jetzt am Schluss für die Leute, die hier noch am Start sind. Wir hätten eigentlich auch die ganze Folge auf Schwäbisch schwätzen können. Doch, du hättest es gekonnt.
Es ist, ey.
Okay. Kerle.
Sorry. Nein, aber genau das. Kerle. Das ist bei uns jetzt so. Wir sind bei uns in Baden. Ist das schon nochmal ein bisschen anders vom Dialekt her?
Wieso? Wo kommst du jetzt da her?
Ich komme aus Karlsruhe.
Aus Karlsruhe. Ich bin Dänzer.
Also nicht Schwäbisch, sondern Badisch.
Ich finde, es wäre durchaus eine Möglichkeit da gewesen, das irgendwie so hinzukriegen, aber. Gut.
Stimmt, Kotta, viel in Baden-Baden zu tun gehabt.
6 Jahre Baden-Baden prägen. Ich habe in Baden-Baden geschafft.
Ja, so ist es. So. Nee, den Baden-Württemberg-Cash, den machen wir ein anderes Mal. Abmoderation, möchtest du das machen, lieber Fabian?
Nö. Live long and prosper.
Hat doch Gandalf gesagt, richtig?
Ja, zu Harry. Ja,
zu Harry, genau. Er hat auch gesagt, man soll nicht alles glauben, was im Internet steht.
Nee, das war Lincoln.
Ah, Mist. Naja, auf jeden Fall. Danke, dass ihr uns ertragen habt. Vielen Dank, lieber Kotta, dass du heute mit dabei warst. Es war...
Danke schön euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das hat nochmal in mir, obwohl ich jetzt zur Vorbereitung dieser Folge dieser wundervollen Folge eures Podcasts keine einzige Mandalorian-Folge tatsächlich gesehen habe, sondern mich nur eingelesen habe, hat es fantastisch funktioniert.
What?
Ganz ehrlich, Diggi, ich hatte so viel noch zu machen und habe es ehrlich gesagt vergessen, aber ich hatte meine Talking Points und ich habe sie durchbekommen.
Ja, okay.
Okay.
Hey.
Vorbereitung ist die halbe
Absolut.
Miete.
Absolut.
Hey, verkaufe. Oh ist Gott. Die Doppelte.
Ich weiß. Oh Gott. Liebe Leute, folgt uns. Fernsehsessel Podcast auf Instagram. Ich bin auch auf Instagram. Shogun_Grey. Dürft gerne auch da mal reinschauen. Fabian ist FerbDerp. Wie schreibt man das? Ferb, FERB_DERP. Kotta ist Kotta mit K. Schaut ihn euch an für leckeren Katzen-Content. Und gute Musik. Und Bass.
Ja, und bitte, das sexyste Foto einfach seit Sommer diesen Jahres hat halt immer noch Kids.
Hör auf.
Deswegen
nein, wir hatten da schon.
Shogun Grey, einfach wie er mit einem Glas Aperol Spritz nachdenklich in den Kölner Sommerhimmel schaut.
Jeder sagt das und langsam wird es mir peinlich. Mensch.
Hatte da das Tigerhemd an?
Weil er hatte das Tigerhemd an.
Oh, dann, ja, okay, dann ist es auch mein Lieblingsfoto.
Oh Gott.
Oh ja.
Liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Kotta, wie gesagt, danke, dass du da warst. Fabian, schön, dass wir das hier hingekriegt haben. Und ich würde fast sagen, wir treffen uns wieder zum Mandalorian Season 2 Recap. Kotta, da bist du gerne auch wieder eingeladen, wenn du es gesehen hast.
Ich werde es dann wahrscheinlich gesehen
haben. Ja, finde ich geil. Ja. Danke. Nein, liebe Leute, macht's gut. Bis bald zu der nächsten regulären Folge, die nächste Woche wahrscheinlich kommt. Und ansonsten, this is the way.